Klänge dürften euch mittlerweile eigentlich bekannt vorkommen. Letzter Mittwoch im Monat, 26. März 2008. Das heißt, wie immer, am letzten Mittwoch im Monat ist es Zeit für das Chaos Radio auf Fritz. Vom Chaos Computer Club sind hier Frank, guten Abend.
Hallo.
Dann haben wir heute zu Gast Markus Beckedahl von netzpolitik.org. Hallo. Mein Name ist Jakob Kranz und wir werden in den kommenden zwei Stunden um File-Sharing und über File-Sharing reden. Sicherlich auch anhängend an das letzte große Applaus klatschen, was vor zwei Wochen zu hören war, als das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung, über die wir an dieser Stelle sehr oft und sehr lange und ausführlich geredet haben, zumindest teilweise gekippt oder aber entschärft hat. Kann man so schon nur stehen lassen, Frank, oder?
Ja, so ist es in Ordnung.
Also der Stand der Dinge bei der Vorratsdatenspeicherung, also dass die Anbieter von Telekommunikation eure Kommunikationsdaten 6 Monate lang speichern müssen und auf Wunsch herausgeben, ist mittlerweile so, dass sie weiterhin speichern, allerdings diese Daten nur rausgegeben werden dürfen, wenn wirklich schwere und schwer Straftaten im Verzug sind und damit der Hauptinteressent an diesen Daten, nämlich die Musikindustrie, ein kleines bisschen Nese ist, weil Musik runterladen nicht gleichzusetzen ist mit Bombenbasteln oder aber Terrorismus, wenn man es volkstümlich mal so formulieren mag. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung, nämlich File-Sharing in Zeiten von Vorratsdatenspeicherung und Co. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Habt ihr schon mal Sachen aus dem Netz besorgt? Geht ihr durch die Vorratsdatenspeicherung anders im Netz um? Bewegt ihr euch nicht mehr in Tauschbörsen? Habt ihr vielleicht schon mal von einem Anwalt Post bekommen, der sagt, sie haben an dem und dem Tag dann und dann Dateien ins Netz gestellt oder aber aus dem Netz geladen? Und welche Erfahrungen habt ihr gemacht und wie geht ihr damit um? Darüber können wir heute gerne reden unter der 0331 70 97 110. Und wir werden natürlich auch ein kleines bisschen die Hintergründe dieser ganzen Geschichte beleuchten. Wie kommt es eigentlich dazu, dass irgendjemand mich im Netz findet und weiß, dass ich irgendwann mal Musik aus dem Netz angeblich geladen habe? Soll. Darüber werden wir heute reden. Wir freuen uns sehr über eure Anrufe und damit sind wir beim eigentlichen Thema.
Ja, schön. So. Ja, Vorratsdatenspeicherung, dazu gab es vor gut 2 Wochen in Karlsruhe eine Eilsentscheidung. eine Eilentscheidung, wo die also gesagt haben, okay, wir werden jetzt nicht eine Hauptsache entscheiden, sondern es gab da also einen Antrag, quasi erstmal vorläufig was zu machen, das heißt also vorläufig was zu entscheiden. Darf jetzt weiter gespeichert werden? Wie dürfen die Daten verwendet werden? Gericht hat also gesagt, okay, brauchen jetzt noch ein bisschen Bedenkzeit, das ist also keine endgültige Entscheidung, aber wir machen so eine Abwägung der allen Interessen und sagen, okay, es darf erstmal weiter gespeichert werden, aber die Daten dürfen nicht für irgendwelche Lappalien verwendet werden, sondern es muss, wenn dann wirklich ganz klar haben, irgendwelchen ganz konkreten Sachen gehen, schwerste Verbrechen, Terrorismus. Das ist also, da haben also viele Leute erstmal aufgeatmet, haben gesagt, okay, super. Jetzt können also die Provider dürfen jetzt nicht mehr die Daten rausgeben an zum Beispiel Firmen, die sag ich mal jetzt Urheberrechtsverletzungen, Musik im Internet verfolgen wollen, weil das ist einfach ganz klar keine Straftat, die jetzt vom Bundesverfassungsgericht da reinbezogen wurde.
Wobei es trotz allem, um das festzuhalten, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie mit dem Tenor rausgehen. Boah. Alles nicht so schlimm, wir können weiterhin irgendwie im Netz alles plündern, was geht. Es bleibt weiterhin eine Urheberrechtsverletzung und damit ist es strafbar. Und damit, wenn ihr irgendwo Songs aus dem Netz saugt, nehmt ihr natürlich auch Künstlern die einzige oder eine der wenigen Einnahmequellen, die sie haben.
Das würde ich jetzt mal so nicht unterschreiben. Genau.
Wobei wir natürlich auch nochmal festhalten wollen, haben uns also auch ganz viele darum gebeten zu sagen, also Tauschbörsen sind nicht primär oder nicht ausschließlich dazu da, um illegal Musik zu tauschen, sondern sind halt vor allem dazu da, um Daten zu verteilen, vor allem auch Software. Gerade die großen Linux-Distributionen, also wenn man das jetzt auf einer CD bekommt, installiert, was ja eine freie Software ist, dafür eignen sich so eine Tauschbörsensysteme wunderbar. BitTorrent, aber auch eDonkey und verschiedene Systeme sind wunderbar dazu da, Daten im Netz auszutauschen, Daten, die einfach alle haben sollen. Und auch gerade Künstler, die freie Musik anbieten, bedienen sich auch sehr gern diesem System. Insofern, also es ist keine Schwarz-Weiß-Geschichte, sondern bei Tauschbörsen muss man immer schauen, genau, was passiert da. Tatsache ist natürlich auch, da brauchen wir, glaube ich, auch kein Hehl draus machen, dass Tauschbörsen schon im großen Teil auch genutzt werden, um einfach urheberrechtlich geschütztes Material oder beschränktes Material, wo die Rechteinhaber eben ein Problem damit haben, wenn es frei verfügbar ist im Netz, werden dafür benutzt, ganz klare Sache. Und gut, ob es jetzt eine Lappalie ist oder eine schwere Straftat oder eine mittelschwere Straftat, denke ich, können wir heute Abend nicht diskutieren. Das ist auch gar nicht die Sache, das ist nicht das Thema. Klar, es ist ein Risiko dabei irgendwie. Bei vielen Leuten fährt die Angst mit. Ich habe mal gesagt, es ist so ein bisschen wie Schwarzfahren. Es machen halt ganz viele Leute und meistens geht es auch gut.
Und man hofft immer, dass man selber nicht erwischt wird. Ja.
Genau, und irgendwann steht dann aber doch mal die Kontrolle da. Das kann einfach passieren.
Markus intervenierte gerade, als ich sagte, man nimmt schon Künstlern eine Einnahmequelle, wenn man sich die Musik von denen saugt, brennt irgendwie und nicht die Platte im Laden kauft. Wieso?
Erstmal, es gibt eine ganze Menge Künstler.
Warte mal, ich fahre mal mit dem Tisch ein Stück hoch und müsste ihn nicht so runterbeugen. Sehr hier. Genau. Super. Dankeschön. Studio.
Oh. Ich hätte das Mikro einfach ein bisschen höher machen können.
Dann knarzt es so, okay.
Es gibt eine ganze Menge Künstler, die entwickeln mittlerweile ganz andere Geschäftsmodelle als den traditionellen Verkauf von irgendwelchen physischen Einheiten, die man CD nannte. Die Haupteinnahmequelle im Moment entwickelt sich so in Richtung Live-Spielen, Konzerte machen, Merchandising spielt auch eine große Rolle. Mhm. Oder halt im klassischen B2B-Licensing, also dass halt Labels anderen Firmen gegenüber für Werbezwecke oder sonstige Zwecke irgendwie Rechte lizenzieren. Und eine ganze Menge Künstler setzen auch darauf, dass halt quasi der Buzz, der erzeugt wird, indem ihre Fans ihre Musik weiterverteilen, Mundpropaganda erzeugen, dass das viel mehr diesen anderen Geschäftsmodellen etwas bringt.
Das ist richtig. Also viele Künstler leben mittlerweile durch Touren und Live-Spielen ganz gut, aber was es auf der anderen Seite ist eigentlich gar nicht Thema der Sendung, aber da können wir beide wunderbar drüber reden. Was es auf der anderen Seite natürlich bringt, ist, dass Künstler nicht mehr einmal im Jahr in Berlin spielen, sondern dreimal im Jahr, viermal im Jahr, dass Konzertpreise dadurch natürlich auch teurer werden und im Endeffekt kann ein Künstler in einem Laden oder in einem Club ja auch nur spielen, wenn der Clubbetreiber sagt oder der Veranstalter, wer auch immer, aha, wer seid ihr? Habt ihr schon eine Platte draußen? Wenn die noch keine Platte haben, weil es gibt das Geld nicht dafür, dann beißt sich der Hund wieder irgendwo in den Schwanz.
Genau, aber gleichzeitig kann man sich die Statistiken anschauen, wenn die Musikindustrie damit argumentiert, pro Original gäbe es 10 verschiedene Kopien. Kann man einfach mal in die Geschichte reingucken. Früher, als wir Kassetten irgendwie legal hatten und mit Kassetten legal kopieren konnten, Privatkopien nutzen konnten, da gab es auch irgendwie 7 Kopien, waren vollkommen von Gerichten geklärt. Also so groß ist der Unterschied zu früher auch nicht. Es gibt nur auf einmal viel mehr Künstler, die auf denselben Markt drauf kommen. Früher hatten wir eine künstliche Begrenzung von Musikern, immer diejenigen, die im Radio gespielt wurden. Und heute gibt es einfach viel mehr Angebot. die Nachfrage sind etwa gleich geblieben und die Menschen haben einfach nicht viel mehr Geld dazu bekommen für das riesige Angebot.
Das ist richtig, aber der jetzt haben wir schon wieder eine Diskussion vom Zaun gebrochen. Aber die Kassette ist natürlich was anderes als die CD oder die digitale Datei, die man quasi verlustfrei hin und her kopieren kann.
Ja, das Argument höre ich auch schon seit 10 Jahren.
Es geht eben alles viel schneller. Und damit sind wir eigentlich beim Thema der heutigen Sendung, während hier noch kleine technische Details besprochen werden. Frank, wollen wir noch eine kurze Musik spielen? Und da wir gerade bei Creative Commons waren, könnte man gleich eine aus diesem Thema raushauen. Ich mach dein Mikrofon noch wieder auf.
Ah, danke schön. Wir haben heute ganz, ganz viele Vorschläge bekommen. Ich muss ja mal wieder unsere Hörer loben, unsere Community. Ja. Die sind nämlich ganz, ganz groß dabei auf unserem Wiki, auf Chaos Radio, chaosradio.ccc.de. Ganz viele Vorschläge zu machen und Fragen einzureichen, die sie gerne heute Abend geklärt haben möchten und auch Musikvorschläge zu machen. Und ich glaube, wir hören jetzt einen davon schon.
Ja, wir hören jetzt einen. Wir hören jetzt Jammin' Incorporated mit Was ist Hertha 2.0.
Möchten Sie bitten, in eigenem Interesse während des nun folgenden Musikprogramms Ihre Fenster und Türen fest verschlossen zu halten und alle anwesenden Nicht-Familienmitglieder für die Dauer der Sendung aus dem unmittelbaren Hörbereich Ihres Rundfunkgerätes herauszubitten, um eine öffentliche und somit für Sie gebührenpflichtige Aufführung auszuschließen. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun viel Freude bei dem ungestörten Genuss unseres Programms.
Nee, Party ist vorbei. Könnte knicken. Ui, Gebühren für die Künstler. Moment, ich bin auch selber Künstler. Ich bin Lebenskünstler. Hartz IV, 2 Kinder, ein Hund, ein dickes Auto. Ich meine, was ist los? Geh mal! So Open Source. Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, kannst du sie dir saugen per ISDN oder DSL. Ohne Plattenfirma, ohne A&R, ohne Trara, hey, einfach nur da. Im kostenlosen Verfahren per MP3. Doch so langsam krieg ich Angst, aber nicht vor der Polizei. Denn vor der GEMA, vor der GVL, der GEZ. Die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken, damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst Präsenz. Was ist Hertha? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von Hertha? Hart ist das Ziel, nach dem sie streben. Hart ist, dass sie Dreck auf alle geht. Hart ist nicht der starke Gesicht. Hart ist, wenn Musik an den Geblut zerbricht. Wenn Rucker ihre Plattform verliert. Das Schicksal derer, die im nächsten Frühjahr verlieren. Ist jeder einzige Zweck, der geopfert wird, so geht man in uns.
Wir gehen in die Charts, wir gehen in Herzen. Ein Blick auf die Charts bereitet nur noch Schmerzen. Popstars, Wanted Wonder Images. Kein Wunder, wenn außer statt Talentbedingung ist. Wir brauchen nicht noch mehr Interpreten. Wir brauchen talentierte Typen mit echten Charakteren. Euer Zeug ist zu billig, hat zu wenig Qualitäten. Wir verlangen für den Schrott zu viel Moneten. Finanziert Kopierschutz und Anwaltskanzleien. Ihr versucht den Fans die Hand abzuschneiden. Kriminalisiert den Käufer, der euch finanziert. Kein Wunder, dass ihr ihn am Ende verliert. Schon mal ein Buch mit Kopierschutz gesehen. Denn das ist auch der Grund, warum sie noch über den Laden bestehen. Macht so weiter, aber rechnet nicht mit Erfolg. Gute Musik überlebt auch euch. Ja, Mann, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es gibt nur einen Mann, der mir aus der Klemme helfen kann. Boris!
Ich geb euch Feuer! Ist nicht gelogen, Bro. Es gibt auch ohne Gamer sowieso. Gib jetzt mal Gas mit Gemini NC. Und ein dickes Fuck an die Industrie. Es ist sowieso lieber, nicht in der Bunker zu bleiben. Dicke Songs zu schreiben, kostenlos zu verbreiten. Gib deine Meinung, Rules und Style zu frei. Fette Mucke zu machen und mit allen zu teilen. Original oder Imitat. 10.000 Bundesbürger potenziell verklagt. Darum sind wir hier auch hier und fragen, was ist das? Es gibt doch schon im Internet. Der Geopfer, wenn du gehst, weil er uns kämmert. Scheiße, Gott!
Jammin' Incorporated heißt diese Truppe, kommt aus Braunschweig. Was ist härter? Die Platte von denen heißt Mit Anlauf. Das ist Creative Commons Musik, also GEMA-freie Musik, die so im Netz steht und wo die Band ausdrücklich wünscht, dass ihr euch die Sachen auf eure Abspielgeräte, wie auch immer, jagt und das dann weiterverteilt, damit alle von Jammin' Incorporated wissen. Ihr seid im Blue Moon im Chaos Radio auf Fritz, Teil 133. Wir reden heute über File-Sharing und unter der 0331 70 97 110 hat Rainer aus Berlin angerufen. Namens Rainer.
Guten Abend.
Grüße dich. Ja. Du hast schon sehr explizite Erfahrungen gemacht mit runtergeladenen Files. Was ist passiert?
Angeblich.
Ja.
So, bei mir ist es so, dass ich ein Anwaltsschreiben aus Augsburg gekriegt habe, dass ich am Ende letzten Jahres mit der IP-Nummer vorne 94.191 eine bestimmte Datei heruntergeladen haben soll.
Mhm.
So. Daraufhin habe ich mir dann hier einen Berliner Rechtsanwalt genommen. Der hat sich dann mit dem anderen in Augsburg in Verbindung gesetzt, erstmal fernmündlich. Und diese Erklärung, die ich unterschreiben muss, die hat er so abgeändert, dass es erstmal kein Schuldeingeständnis von mir ist. Und ich mich dann damit schriftlich verpflichtet habe, diese bestimmte Datei nicht mehr runterzuladen. So, jetzt, das ist die eine Seite. Bisher habe ich, das war Ende letzten Jahres, die haben also die Uhrzeit mit drauf und die IP-Nummer.
Das heißt, um es einfach zu übersetzen, du hast einen Brief bekommen, in dem stand drin, Rainer aus Berlin hat am dem und dem Tag und die Uhrzeit mit der und der Adresse im Internet, mit deiner IP-Adresse, eine Datei aus dem Netz gesaugt.
Ja. Dass ich die gesaugt haben soll.
Okay, so. soll gesaugt haben, bleiben wir mal dabei.
Ja, so, und das Perverse bei mir ist, ich habe also den ADSL-Modem von einem Berliner Hersteller, der 2 oder 3 Jahre alte Type, natürlich immer mit dem Firmware-Update, also das war aktuell. Und da hat dann Ende letzten Jahres oder im Frühjahr diesen Jahres jemand festgestellt, der in der IT-Branche arbeitet, dass das Ding von außen gehackt worden ist. So, das heißt also, kann jemand mit der gehackten Fritzbox das irgendwie ferngesteuert haben und ich habe jetzt eine Klage am Hals, wo ich wahrscheinlich diese Datei nicht gesaugt habe.
Da gibt es so einige Fälle. Also der Klassiker ist ja auch mal, ich habe ein offenes WLAN gehabt, der Nachbar war es.
Ja.
Ist natürlich, wenn die Sache tatsächlich vor Gericht landet, ist es immer ein bisschen schwer festzustellen für den Richter, ist es jetzt eine Schutzbehauptung oder ist es tatsächlich so gelaufen?
Ja, bei mir ist das ADSL-Modem ist nur mit Kabel verbunden, also leider.
Ja, leider, genau, ist richtig, ja, leider.
Also kannst du dich nicht auf diese WLAN-Geschichte...
Genau. Bei den File-Sharing-Geschichten, bei der Verfolgung von File-Sharing muss man immer trennen zwischen sogenannten Zivilverfahren oder Zivilklagen. Das sind also die Sachen, wo die im Prinzip die Rechteinhaber vertreten durch Firmen dann auf Schadensersatz oder also auf Unterlassung klagen.
Das ist genau das, was passiert ist.
Genau. Und es gibt die strafrechtlichen Sachen. Das ist also da, wo jetzt der Staatsanwalt eine Strafe beantragt. Das heißt also, okay, kostet jetzt irgendwie eine Geldstrafe oder sowas. Das ist aber dann nichts, was an den Rechteinhaber geht, sondern an den Staat. Das heißt also, das ist dann wirklich diese klassische Strafverfolgung. Und die Strafverfolgung ist immer so, dass sie wirklich dann nur auf eine Person geht. Also man kann nicht sagen, hier die WG, die haben irgendwie File-Sharing gemacht, die stecken jetzt mal alle für eine Woche in den Knast. Das geht nicht, sondern Strafverfahren sind halt immer wirklich auf eine Person begrenzt. Bei den zivilrechtlichen Geschichten kommt dieser Begriff der sogenannten Mitstörerhaftung in Frage. Also man muss auch immer dem Vorbehalt, wir sind ja alle keine Juristen, das ist also alles Laien-Geschichten, die wir erzählen. Also wir machen ja keine Rechtsberatung, um Gottes Willen. Also ganz, ganz wichtig, wenn immer irgendwas ist, geht sofort zum Anwalt möglichst, lasst euch richtig vernünftig beraten. Aber es ist so, bei dieser sogenannten Mitstörerhaftung, da geht es also darum, sagen, okay, du hast jetzt quasi mitgewirkt an dieser Urheberrechtsverletzung und du hast auch dafür zu sorgen, dass es irgendwie dein Internetanschluss ist, irgendwie ist deine Verantwortung. Sieh zu, dass da keiner sonst mit drauf ist. Sonst nehmen wir dich halt irgendwie mehr mit in die Haftung rein. Und das ist dann offensichtlich der Fall, der da eingetreten ist, wobei es da natürlich gerade bei diesen Modems, da gibt es auch noch andere Geschichten, dass man quasi über einen zweiten Weg, über den DSL-Anschluss, also quasi über einen Weg, der jetzt nicht der offizielle ist, sondern einen, der sozusagen providerintern, wie so eine Hintertür oder sowas, auf diese Modems reinkommt oder beziehungsweise unter der IP-Adresse von jemand anders was veranstalten kann. Das sind dann aber so Spezialfälle. Und im Zweifelsfall... Ja,
ist das rein technisch, das was Rainer gerade erzählt hat, ist es rein technisch denkbar, dass irgendjemand sein Modem hackt und sich quasi auf wessen Internetanschluss auch immer da reinklemmt und den benutzt?
Klar, es ist möglich, auf jeden Fall, ganz, ganz sicher. Das Beste ist natürlich in dem Fall, wenn man das Modem dann irgendwie sozusagen als Beweisstück hat und sagen, okay, ich habe das ausgestöpselt und hier könnt ihr euch angucken und es war tatsächlich so. Ist natürlich die Frage, ob das denn die Rechteinhaber beeindruckt, weil die sagen ja, also oftmals geht es dabei ja gar nicht um wirklich, sag ich mal, echtes Geld in Anführungszeichen, sondern es geht vor allem um die Anwaltskosten. Und die sagen, die haben die sowieso gehabt und das ist jetzt egal und kannst ja im Zweifelsfall das Geld von demjenigen wiederholen, der das Modem gehackt hat. Fertig, dann ist die Sache für die erledigt.
Mhm. Ja, toll. Ja. Also ich meine, das mit dem, die Rechtsanwaltsbranche, die ist ja im Laufe der letzten Zeit mit den Abmahnungen generell in das schwarze Image, negative Image reingekommen.
Durchaus,
ja. Und ich meine, ich bin Betroffener. Nee, aber ganz konkret ist jetzt, also der Provider bei mir ist ein Provider, der mit zwei Ziffern und einem kaufmännischen Und verbunden wird. Und die Frage ist, ob ihr oder einer der Hörer dazu weiß, in welchem IP-Bereich der Ende letzten Jahres und oder in diesem Jahr den IP-Adressbereich hat. Mhm. Weil das würde mich nämlich auch interessieren. Weil ich habe nämlich eine 70er-Zahl jetzt ganz vorne eine IP-Adresse. Und die haben auf dem Schreiben eine 84er-Adresse vorne, auf dem Schreiben von dem Rechtsanwaltsbüro. Mhm. So, die andere Sache ist, die auch wieder mit da reinspielt, inwieweit sind wir überwachbar, beziehungsweise was wird erfasst. Bei ARCO ist es so, dass, glaube ich, auch in einer Zeitung stand, dass die Daten nur 7 Tage erfasst werden, die Verbindungsdaten, und dann werden die gelöscht.
Aber sind, so. sind Sie nicht per Gesetz im Moment verpflichtet, das 6 Monate zu speichern?
Sind Sie, ja. Mhm. Zu speichern schon. Die Frage ist, ob die denn abgerufen werden können. Das war die Sache, was wir ganz am Anfang hatten. Aber nochmal gleich zu den IP-Adressen. Kleiner Exkurs Internet und Zugangstechnik. Es gibt die sogenannten dynamischen IP-Adressen. Das sind IP-Adressen, die nur für die Dauer der Einwahl vergeben werden. Ja. Kommt einfach deswegen, weil man gesagt hat, okay, wir haben irgendwie mehr Kunden, als wir IP-Adressen haben zur Verfügung und wir müssen die nacheinander vergeben. Vielleicht gibt es auch andere Gründe, aber das ist eigentlich so der technische Hauptgrund dafür, warum nicht jeder zu Hause irgendwie eine feste IP-Adresse hat, sondern man sagt, okay, die Leute wählen sich ja immer nur mit ihrem Modem irgendwie mal eine Stunde am Tag ein, die brauchen jetzt nicht eine extra IP-Adresse zu belegen, jeder Kunde. Deswegen hat man die dynamisch vergeben, weil dann kann man einfach mit weniger IP-Adressen mehr Leute abfeiern.
Das heißt, einfach andersrum erklärt, ich komme mal wieder rein.
Genau, jedes Mal, wenn ich mich einwähle, kriege ich eine neue IP-Adresse.
Genau, und wenn du rausgehst, kriege ich zum Beispiel ich deine.
Richtig, genau. Ja, okay. Deswegen ist es gerade bei diesen Beobachtungen von den Tauschbörsen ganz, ganz wichtig, dass die Sachen wirklich auf die Sekunde, am besten sogar auf die Hundertstelsekunde protokolliert sind. Sind sie meist nicht, dann ist noch die Frage, wie ist die Uhr geeicht, welche Uhr geht jetzt richtig, geht die beim Provider richtig? Das heißt, also man müsste eigentlich noch nachweisen, dass die beim Provider auf die Sekunde richtig gegangen ist, weil es kann ja schon sein, dass ich mich kurz einwähle, ein paar Minuten, dann wieder raus. Jemand anders wählt sich ein und da kann im Zweifelsfall, da gab es auch schon Fälle, wo es erhebliche Komplikationen gab, wo also mal falsch eine IP-Adresse rausgegeben wurde, also die Kundendaten zu einer IP-Adresse, wo dann die Leute irgendwie Hausdurchsuchung gehabt haben, da ging es um irgendwelche Kinderporno-Geschichten. Das ist dann ganz, ganz fürchterlich, wenn es da jemand trifft, irgendwie unbescholtener Familienvater, für den bricht halt plötzlich ein ganzes Leben zusammen, nur weil da irgendwie jemand sich um ein paar Sekunden geirrt hat bei der IP-Adresse, wenn es um die Abfrage ging. Das kann natürlich auch immer passieren. Dass du da irgendwie einen anderen IP-Adressbereich bekommst, das ist völlig normal, weil die Provider wechseln das auch nochmal. Bei 1&1 muss ich jetzt gerade lügen, es ist, glaube ich, das ist ein Telekom-Reseller. Markus nickt, genau. Das heißt also, letztendlich steckt da sowieso die Telekom dann irgendwie dahinter. Und von denen wissen wir, dass sie auch schon vor der Vorratsdatenspeicherung eher großzügig gespeichert haben, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Was heißt das, großzügig?
Mehr als andere. Es gab auch schon mal dann ein Gerichtsverfahren gegen T-Online, wo also jemand aufgrund eines Foreneintrags ein Strafverfahren anhängig hatte, der hat aber gesagt, im Moment mal, wo habt ihr eigentlich die IP-Adresse oder wo habt ihr meine Daten her? Und dann kam halt raus, okay, T-Online speichert die halt ziemlich lange, was dann auch vor Gericht gegangen ist und die haben gesagt, okay, ihr braucht die eigentlich gar nicht speichern, weil ihr braucht die nicht für die Abrechnung, das ist also überhaupt nicht relevant, es gibt keinen Grund, diese IP-Adresse zu speichern, also müsst ihr die irgendwie auch ganz schnell wieder löschen. So, und viele Provider, es gab mal mehrere Umfragen davon, auch wo mal, das ist allerdings jetzt auch schon wieder 2 Jahre her oder 3 Jahre, wo man mal die Provider gefragt hat, wie haltet ihr es denn eigentlich mit der Datenspeicherung? Und da ging so die Spanne von irgendwie, gar nicht oder so maximal 24 Stunden so in so einem Zeitrahmen bis, keine Ahnung, 3 Monate oder sowas. Und da sind viele Provider, die mal sagen, warum sollen wir eigentlich die Daten speichern? Stehen nur irgendwie jeden Tag irgendwelche komischen Polizisten hier und wollen irgendwelche Daten von uns haben. Das macht uns so viel Ärger, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen speichern wir die IP-Adressen gar nicht, haben wir das Problem von selbst erledigt. Fertig. Interessanter Ansatz oder
lohnenswerter Ansatz. Du hast gerade gesagt, dass Telekom oder die Telekom-Reseller diese Daten großzügiger speichern als andere. Ja. Eine Frage, die auch im Vorfeld dieser Sendung im Wiki auftauchte, war, gibt es denn sozusagen so gute und böse Provider, dass man sich das irgendwie aussuchen kann, wo man ist?
Bisher gab es das. Jetzt ist es ja durch die Vorratsdatenspeicherung erstmal gesetzlich vorgeschrieben.
Ja,
da müssen wir Einschränkungen machen. Aber bisher gab es es schon. Es gab Unterschiede und es gab auch gut und böse Listen. Jetzt wird es natürlich interessant mit der Vorratsdatenspeicherung, weil man muss ja auch immer unterscheiden, welche Daten sind jetzt eigentlich die vorratsgespeicherten Daten per Gesetz und welche sind jetzt die normalen Daten, die bisher auch schon immer gespeichert worden sind. Mhm. Sind es möglicherweise zwei getrennte Datenbanken bei den Providern? Werfen die das alles zusammen? Das wird sich jetzt gerade mal die Praxis zeigen, wie die Provider das halten. Und ich denke mal, da ist jetzt auch mal eine neue Umfrage fällig bei den Providern, wie es da eigentlich ausschaut.
Also vor allen Dingen muss man noch beachten, die Vorratsdatenspeicherung für Internetzugänge, die tritt erst am 01.01.2009 in Kraft. Das heißt, die in der Regel werden sich Provider daran halten, erst so im Dezember umzustellen.
Ja, also ja, wobei beim Zugang ist es tatsächlich schon so, dass die für den Zugang auch, muss ich jetzt gerade in die Luft gucken, ja. Das heißt also, erst dann sind sie wirklich verpflichtet, das auch so umzusetzen. Aber natürlich, sie können sagen, okay, wir machen es einfach schon.
Rainer, soweit also der kurze Ausflug in die Technik. Bei dir kann man
Moment,
eigentlich nicht...
Stopp, aber ihr habt die Frage noch nicht konkret beantwortet. Es war nochmal die Frage. 1&1, der Name ist ja von eurer Seite gefallen. Hat jetzt im Anfang November letzten Jahres die 1&1 auch hinten die, also vorne am Anfang, die
491?
Also ich möchte gerne mal wissen, ob mir da jemand oder vielleicht auch von den Hörern, der das hört, mir da vielleicht behilflich sein, ob das stimmt.
Na, wenn das jemand weiß, 0331 70 97 110 ist die Nummer vom Chaos Radio auf Fritz. Wir haben noch 1,5 Stunden Zeit, vielleicht können wir dir irgendwie weiterhelfen, Rainer.
Ja, so, die andere Frage oder die Bitte ist, ob ihr nochmal den Hilferuf hinten schicken könnt mit der Sicherheit von ADSL-Modems, weil der Fall ist ja bei mir eingetreten. Das war also das ADSL-Modem eines Berliner Herstellers, Fritz, hinten mit einer 50er-Nummer, ob da von irgendjemand anderem auch das Modem in der letzten Zeit gehackt worden ist. Bitte dringender Hilferuf.
Okay. Falls jemand helfen kann, tun wir unser Bestes, dass ihr da in Kontakt kommt.
Ja.
Danke, Rainer.
Gut, dann bedanke ich mich auch, ja.
Schönen Abend.
Ja,
tschüss. Gut, tschüss.
Danke dann, tschüss.
0331 70 97 110, Chaos Radio auf Fritz. Wir reden, es war jetzt ein kleiner Ausflug in diese große technische Welt. Wir reden heute über File-Sharing in Zeiten der Vorratsdatenspeicherung. Da muss man natürlich auch sagen, dass File-Sharing nicht hauptsächlich dafür benutzt wird, wie es immer verteufelt wird, nämlich zum illegalen Tauschen von urheberrechtsgeschützten Dateien wie Musik oder Film oder sonst was, sondern hauptsächlich dafür da ist, um große Datenmengen über große Entfernungen relativ schnell verfügbar zu machen für andere Leute. Und das wird natürlich immer wieder auch von anderer Seite missbraucht. Das sollte man da auch immer nochmal mit reinbringen. Wir hatten gerade diesen kurzen Ausflug in die Geschichte mit den IPs, mit den Floating IPs, wie sowas funktioniert, was eine dynamische IP-Adresse eigentlich ist. Wir hatten gerade von Rainer die Geschichte, dass sein Modem möglicherweise gehackt wurde von anderen Leuten. Falls ihr ähnliche Erfahrungen habt, dann würden wir uns freuen, da mit euch drüber zu reden und auch mit euren Erfahrungen oder euren Gefühlen, die ihr momentan habt, wenn ihr eure E-Donkeys oder wie sie alle heißen, BitTorrent, wo es ja tausend Möglichkeiten gibt, wenn ihr die anwerft, ob ihr euch da über die Schulter geguckt fühlt oder was euch da sonst durch den Kopf geht. 0331 70 97 110. Der nächste am Telefon ist Max aus Tiergarten, der, schönes Thema, auch Rapid Share, also große Share-Hoster ansprechen wird. Aber vorher, denke ich, wenn wir richtig sehen, müssen wir die Nachrichten machen, damit wir einigermaßen pünktlich bleiben. Also Max, hab Geduld, du bist der Nächste.
Es kommt der Tag. Da kommt sie auch zu euch. Nach Cottbus. Die Fritz Disco unterwegs. Im ganzen großen, weiten, wilden Fritz-Gebiet. Kommenden Freitag ab 22 Uhr im Sound in Cottbus. Mit den Fritz-DJs T-Bird und Branko Jet.
Mehr Infos fritz.de.
Die Fritz Disco unterwegs. Es kommt der Tag, da kommt sie auch zu euch.
Fritz. Und das hört man.
10:30.
Fritz Info.
Nachricht.
Mit Matthias Zachau.
Der Lebensmitteldiscounter Lidl hat die Bespitzelungsvorwürfe zurückgewiesen. Die Geschäftsführung sagte, sie sei bestürzt über die Berichte. Eigentlich sei es darum gegangen, Diebstähle aufzuklären. Das Magazin Stern berichtet, die Beschäftigten seien mit Minikameras gefilmt und ihr Verhalten sei genau protokolliert worden. So wurde unter anderem aufgeschrieben, welcher Mitarbeiter wann und wie lange auf der Toilette war. Die Gewerkschaft Verdi warf Lidl vor, gegen die Menschenwürde verstoßen zu haben. Das EU-Parlament hat China wegen des Vorgehens in Tibet scharf kritisiert. Die Abgeordneten sprachen heute auf einer Sondersitzung über einen möglichen Boykott der Olympischen Spiele in Peking. Die Meinungen darüber sind geteilt. Viele Konservative und Grüne waren dafür. Gegen einen Boykott sprachen sich vor allem Sozialdemokraten aus. Auf die Deutschen kommen nach Einschätzung von Forschern extreme Wetterlagen und enorme Kosten als Folge des Klimawandels zu. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet damit, dass die Landwirtschaft unter immer mehr heißen Sommern leiden und die Ernte zurückgehen werde. Auch die Energieversorgung könne gefährdet werden, wenn Kraftwerke bei extremer Hitze kein Kühlwasser mehr haben. In den nächsten 50 Jahren könnten Kosten von rund 800 Milliarden Euro wegen des Klimawandels entstehen. Das DIW hat die Studie auf einer Tagung in Hamburg vorgelegt. Rund 700 Teilnehmer beraten dort über extreme Wetterlagen.
Sport.
Fußball. Zurzeit läuft die zweite Halbzeit des Länderspiels Schweiz gegen Deutschland. Es steht 3:0 für die Deutschen. Ein Tor hat Miroslav Klose geschossen, 2 Mario Gomez. Und Eishockey. Die Eisbären Berlin sind ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga eingezogen. Die Berliner gewannen gegen die Hamburg Freezers 4:3 in der Verlängerung. Im Halbfinale über maximal 5 Spiele treffen die Eisbären dann ab dem 1. April auf die DEG Metro Stars aus Düsseldorf. Mit den aktuellen Temperaturen Potsdam, Frankfurt, Wittenberge und Angermünde minus 1 Grad, Cottbus und Neuruppin 0 und in Berlin 1 Grad plus momentan. Die Temperaturen gehen in der Nacht runter bis auf minus 5 Grad, Schnee und Graupelschauer lassen langsam nach. Morgen wird es dann recht freundlich und meist trocken bei Höchstwerten zwischen 6 und 9 Grad.
Verkehr.
Auf der A12 haben wir zwischen Fürstenwalde-Ost und Storkow in beiden Richtungen Stau. Und die A13 Richtung Dresden zwischen Ruhland und Ortrand steht ein kaputter LKW. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Hier kann es etwas länger dauern. Ansonsten euch überall eine gute Fahrt.
Info Wetterverkehr mit Matthias Zachau, 3:30. Hier im Chaos Radio geht's gleich weiter.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Once in a while, maybe you will feel the urge to break international copyright law by downloading MP3s from file sharing sites like Morpheus or Grokster or LimeWire or Kazaa. But deep in your heart, you know the guilt would drive you mad, and the shame would leave a permanent scar. 'Cause you start out stealing songs, then you're robbing liquor stores and selling crack and running over school kids with your car. So don't download this song. The record store's where you belong. Go and buy the CD like you know that you should. Oh, don't download this song.
You burn that CDR. It doesn't matter if you're a grandma or a 7-year-old girl, they'll treat you like the evil, hard-bitten criminal scum you are. So don't download this song.
Even Lars Ulrich knows it's wrong.
You can just ask him.
Don't Download the Song unter don'tdownloadthesong.com zu finden und dort natürlich auch zu downloaden. Das war Weird Al Yankovic im Chaos Radio auf Fritz 133. Zu Gast sind Jakob Kranz, meine Wenigkeit, Markus Beckedahl von netzpolitik.org und Frank Rosengart vom CCC. Namen die Herren, und wir machen jetzt weiter mit Max aus Tiergarten. Der hat nämlich angerufen, wir reden über File-Sharing. Hallo Max.
Hallo. Ja, hallo.
Bist du ein File-Sharer?
Nein, und ich will auch sagen, ich bin nicht für das illegale Downloaden und Anbieten, aber mich kotzt dann doch ein bisschen die Methode des Rechts an. Ich habe mehrere Dokus gesehen über diese Anwaltskanzleien. Mhm. Ich finde es ehrlich gesagt eklig, wie Leute sich selbst eine goldene Nase verdienen, indem sie andere abzocken. Also es gibt halt diese Abmahnkanzleien, welche angeblich, also halt für die Musikindustrie, die Leute halt abmahnen.
Erklär das doch mal kurz.
Also ich habe es mal früher benutzt, und zwar scheinen die halt also einzelne Abteilungen zu haben, die den ganzen Tag einzelne Tauschbörsen überwachen, und bei den angebotenen Dateien schauen sie halt auf die IP, ich glaube des Erstverfassers oder halt der halt die Datei hochgestellt hat als Erster, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Und diese werden halt, die IP wurde, soweit ich weiß, dann ermittelt, und die bekommen dann halt Abmahnungen, aber da kenne ich mich halt nicht aus mit dem Recht, wie es da heißt, ob es Abmahnungen oder Erlassungserklärungen sind, wie man es genau nimmt. Jedenfalls hätte ich mal die Frage, also eine Freundin von mir, die, ihr seid noch dran?
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, du bist noch dran.
Schön spannend zu.
Erzähl. Ja, also die benutzte LimeWire, und ich habe ihr mal davon einmal abgeraten, weil ich es mittlerweile auch schon für sehr riskant halte. Ich habe früher Bearshare benutzt und habe dann auch vorsichtshalber die Upload-Funktion abgeschaltet, weil es empfohlen wurde, weil wer es uploadet, macht sich strafbarer als der es runterlädt. So war es früher zumindest. Wie sieht es heute aus? Darf man es überhaupt noch runterladen? Und wenn, dann ohne abzuladen? Also wie sieht es da aus bei Tauschbörsen?
Also die haben das Urheberrecht gerade mal wieder reformiert. Der sogenannte zweite Korb hat eine Änderung vor allen Dingen gebracht. Und zwar, dass früher war nur der Upload strafbar.
Einwandfrei also, oder unstrittig oder, strafbar.
Ja, unstrittig strafbar. Aber da haben sie eigentlich nur einen Fehler gemacht bei der Formulierung des sogenannten ersten Korbes. Eigentlich meinten sie auch den Download. Und das haben sie jetzt nach 5 Jahren dann mal korrigiert. Also jetzt ist auch der Download strafbar.
Also du kannst dich nicht darauf zurückziehen zu sagen, ich habe diesen Pilz einfach am Straßenrand gefunden und habe ihn dann mitgenommen und nach Hause. Ich weiß ja nicht, wer den da hingestellt hat.
Ja. Ach so. Okay, da hatte ich recht gehabt. Und wie sieht es aus, wenn man zum Beispiel einen Proxy-Server im Ausland verwendet fürs Runterladen? Ist man dann verfolgbar? Ist es trotzdem kontrollierbar, wenn man sich's runterlädt? Zum Beispiel über einen Proxy?
Ja, in der Theorie schon. In der Praxis haben wir halt die Anwaltskanzleien, die du gerade schon genannt hast. Und die haben da ihre ganzen Hilfssoldaten sitzen. Oder meistens irgendwie welche armen Studenten, die dann für mikrigen Lohn File-Sharer suchen. Und die schauen sich natürlich, die suchen dann nach bestimmten Künstlern in Tauschbörsen, zum Beispiel Scooter scheint da sehr beliebt zu sein bei den
Es gibt wirklich noch Leute, die Scooter saugen.
Also anscheinend gibt es da eine große Zielgruppe, und die sind halt genau irgendwie auf dem Radar. Und da schauen die natürlich, wer bietet gerade Scooter alles an. Und dann schauen sie natürlich auch auf die IP-Nummern, weil die interessiert halt nicht irgendjemand, der in den USA oder in Frankreich sitzt, weil das ist viel zu kompliziert, dem von Deutschland aus eine Abmahnung zu schicken, sondern sie schauen sich schon die IP-Bereiche an, die aus Deutschland kommen. Und konzentrieren sich darauf. Deswegen.
Wenn wir jetzt Künstler nehmen, die nicht Scooter sind oder irgendwelche Filme nehmen, wird das sozusagen permanent gescannt, oder machen die Stichproben anhand von bestimmten Künstlern oder aber Firmen, die sagen, guck mal bitte bei uns ganz besonders
an? Also vielleicht sollte ich mal erklären, wie die Promedia GmbH
aufgebaut. Da wollte ich jetzt eigentlich hin.
Genau, Dankeschön. Die Promedia GmbH ist eine Ausgründung der IFB, also des Deutschen Phonoverbandes, quasi der Verband der großen Major-Labels im Musikbereich in Deutschland. Da, ich glaube, der ehemalige Pressesprecher oder sonst irgendwie, Herr Raschke, hat sich selbstständig gemacht und hat jetzt so seine 90 Hilfsdrohnen da quasi. Genau, und sie ermitteln, auf ihrer Webseite steht, in einem exklusiven Auftrag vom Phono Weltwirtschaftsverband. So, bei der IFB muss man halt dazu sagen, da sind halt eigentlich auch nur die großen 4 Majors dabei, plus ein paar kleinere Indies, aber die große Masse der Labels ist da nicht Mitglied. Und sie suchen natürlich auch nicht nach jedem Song, der jetzt beispielsweise bei Sony BMG aufgelistet ist, weil die haben halt nur begrenzte Ressourcen. Also von den 90 Mitarbeitern arbeiten die wahrscheinlich auch im Schichtbetrieb. Das heißt, da arbeiten auch immer nur irgendwie.
Und die Promedia, die sind im Moment die einzigen, die sich darum kümmern,
mehr oder weniger. Im Musikbereich. Also es gibt für den Pornobereich gibt es so eine eigene Anwaltskanzlei mittlerweile, für Hörspiele. Die sind gerade sehr beliebt bei der Jagd.
Und Filme und Spiele natürlich.
Ja. Genau, und Spiele.
Aber wie ist es bei Software?
Software. Also Software-Spiele.
Also, okay, okay. Ja. Genau. Ja. Und die Promedia GmbH, die setzt sich halt, die hatte halt da ihre Drohnen sitzen und die machen halt File-Sharing. Und die schauen dann halt nach, okay, wer bietet alles Gute an über die verschiedensten File-Sharing-Systeme.
Das heißt, die loggen sich auch, ich frage immer wieder doof dazwischen, die loggen sich genauso bei LimeWire, BeerShare, wie sie alle heißen, ein und suchen auch nach Scooter und gucken dann, wer dann da quasi alles und mit dran sitzt an dem Honigtopf.
Laden sie quasi hilfsweise eine Datei runter, drucken das Ganze aus.
Ach, und das dürfen die.
Ja, also sie sind halt der Meinung,
sie
haben den Auftrag und vertreten die Rechteinhaber und dürfen das.
Wenn du irgendwo Unsinn baust und die Polizei muss dir hinterherfahren, fahren die ja auch zu schnell bei Rot über die Ampel, die dürfen es dann auch.
Ja, okay.
Nur, dass es die Polizei ist und keine Firma.
Richtig.
Genau. Also das ist quasi mehr oder weniger eine Selbstjustizsache, die da machen.
Ja.
Wie sieht es mit TV- und Radiomitschnitten aus? Also zum Beispiel Fernsehaufzeichnungen, die zum Beispiel nicht wiederveröffentlicht werden auf DVDs, gibt es dafür jetzt auch mittlerweile so einzelne Abteilungen? Oder?
Da kommt gleich, warte mal.
Ist denn eine andere Firma für zuständig?
Warte mal, ich hole mal gleich den Martin aus Telto ans Telefon, der hat gerade angerufen. Ich glaube, Martin ist genau dein Thema, oder? Abend.
Hallo, ja, hier ist Martin. Genau, das ist genau meine Frage. Und zwar hatte ich mal was gehört, dass es eine Paragraphen irgendwie oder eine Einstufung jetzt gab, dass irgendwie ein Video oder ein Videorekorder, nee Quatsch, ein Computer nicht als Videorekorder zählt. Und es ging halt darum, dass meine Frage war, dass man aus Amerika Serien, die hier noch nicht gelaufen sind, oder halt Folgen, die noch nicht gelaufen sind, hier getauscht wird über Freunde, ob das noch, ob das schon strafbar unter dem Urheberrecht ist oder erst, wenn die hier auf DVD erschienen sind oder irgendwas in der Art. War jetzt meine Frage, ob das Tauschen von noch nicht erschienenen Fernsehserien oder Fernsehfolgen
das illegal ist. Also in den USA haben sie mal vor 30 Jahren die Copyright-Gesetze so geändert, dass jedes releasede Werk quasi automatisch unter dem Copyright steht. Früher musste man das dort anmelden. Also kannst du davon ausgehen, alles ist urheberrechtlich geschützt. Die Frage ist...
spätestens nach deutschem Recht.
Ja, die Frage ist halt, enforced das jemand, also setzt das jemand durch? So, gibt es halt hier irgendeine Anwaltskanzlei, die irgendwelche amerikanischen US-Serien vertritt, die hier in Deutschland noch keine Rolle spielen?
Die Sache ist auch die, dass die ganzen amerikanischen Netzwerke praktisch neue Folgen, das ist jetzt ganz verbreitet offensichtlich, von ihren Fernsehserien selber zum Anschauen, zum Streamen auf den eigenen Webseiten anbieten, aber halt nur für Area Codes halt in Amerika. Also für die Amerikaner wird angeboten als Service auf den Seiten die neuesten Folgen sich streamend anzuschauen.
Ja, das ist auch sehr intelligent und
verschiebt halt die Chefs und Geschäftsmodelle ein bisschen, ne? Also vorher hattest du die Fernsehsender, die haben dann irgendwie Werbung dazwischen eingeblendet und haben darüber ihr Geld verdient und jetzt machen das die Inhalteanbieter selbst. Das ist aber generell eine Tendenz, die sich auf dem Medienmarkt zeigt, dass also quasi die Fernsehstationen eigentlich fast keine Existenzberechtigung mehr haben, was sowas angeht, weil die Inhalte kann man eigentlich auch direkt beim Anbieter oder beim Hersteller kaufen. Also genauso wie man, keine Ahnung, Big Brother muss man ja nicht irgendwie bei RTL oder Premiere oder sowas schauen, sondern kann man ja direkt bei Endemol auf der Webseite irgendwie ein Abo abschließen und von da streamen.
Ja, bloß weil die amerikanischen Netzwerke das wohl auch umsonst anbieten zum Teil. Das habe ich so in Erfahrung gebracht.
Na, trotz alledem bleibt ja unterm Strich bei deiner Frage stehen, ob das Ding jetzt veröffentlicht wurde oder nicht. Also damit der in irgendeinem Fernsehsender gezeigt wurde oder nicht, tut gar nichts zur Sache. Sobald das Ding auf den Markt kommt und sei es nur in Amerika, ist es urheberrechtlich geschützt.
Also der Urheber kann selbst entscheiden, wie und in welcher Form sein Werk verbreitet wird.
Also und das praktisch, wovon du gesprochen hast, das Durchsetzen, das Enforcen sozusagen, dass mir einer was ans Bein binden will oder man mich irgendwie verknacken will zu irgendwas, wird dann erst passieren, sobald ich irgendwie einen deutschen Drittrechteabnehmer habe, also der das übersetzt hat oder irgendwas.
Die Wahrscheinlichkeit ist höher. Das möchte man jetzt nicht ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass das erst durchgesetzt wird in Deutschland, wenn es hier einen deutschen Rechtsvertreter gibt.
Also jemand, der das Interesse daran hat, dir da auf die Füße zu treten.
Ja. Wobei natürlich die Strafbarkeit kann trotzdem da sein oder ist trotzdem da und sie kann natürlich auch verfolgt werden durch eine besonders übereifrige Staatsanwaltschaft. Selbst wenn also keine zivilrechtlichen Ansprüche gemacht werden, kann es natürlich trotzdem auch strafbar sein.
Und jetzt würde ich gerne an dem Punkt mal, Martin, ich hoffe, die Frage ist in dem Moment erstmal beantwortet.
Ja, vielen Dank. Danke.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss.
So, Max ist noch am Telefon, du bist noch da, Max, oder?
Ja, ja, klar.
Wir kommen gleich mal zu Rapid Share, das finde ich auch ganz spannend, aber vorher würde ich ganz kurz das Argument einwerfen. Wir haben jetzt über Filme geredet und über Fernsehserien und über Musik und solche Geschichten und über Spiele und Software, die also, wo es Leute gibt, die Interesse daran haben, dass ihre Rechte gewahrt werden, wo es also die Promedia zum Beispiel gibt, die da hinterher ist. Wie ist denn das bei anderen Dateien, die selbstverständlich auch in diesen großen File-Sharing-Netzwerken verbreitet werden, die nicht urheberrechtlich geschützt sind? Du schreibst ein Programm, sagst, ich soll das bitte das haben.
Ist so auch, also alles, was du als Deutscher ins Netz stellst, ist automatisch urheberrechtlich geschützt.
Alles, was du produzierst, jedes Werk, alles.
Genau.
Was also,
aber es gibt, ist auch geschützt. Es gibt natürlich zum Beispiel die sogenannte freie Software oder freie Musik, also die unter freien oder offenen Lizenzen online gestellt werden. Ja,
freie Filme mittlerweile auch.
Wo die Lizenzen explizit sagen, zum Beispiel im Softwarebereich, GPL hinter Linux und so weiter stehend, darf jeder weiter kopieren, darf jeder weiter verwenden, weiter bearbeiten. Im Musik- und Filmbereich gibt es die Creative Commons Lizenzen und hier bieten sich halt Tauschbörsen an, weil sie halt quasi die ganze Distribution übernehmen. Also früher zum Beispiel so einen 700 Megabyte Film, der auf so eine CD passt. Wenn du jetzt einen eigenen Film machst und den online stellst und da greifen 1000 Leute zu, dann bist du ja fast pleite, wenn du keine Flatrate hast, so bei deinem Provider. Aber wenn du das Ganze halt über BitTorrent zum Beispiel anbietest, dann wird die ganze Distribution von den Nutzern quasi mit übernommen. Und das ist eigentlich das intelligentere System und das fortgeschrittenere System. Und da werden auch traditionelle Medieninhalte hingehen. Also es gibt zum Beispiel in Norwegen die erste öffentlich-rechtliche Fernsehsendung, die stellt ihre ganzen Episoden danach als BitTorrent-Download ins Netz. Es gibt jetzt in Kanada aufgrund dieses norwegischen Beispiels, macht jetzt kanadische öffentlich-rechtliche Sender auch bestimmte Sendungen ins Netz. Das wäre genauso wie wenn die ARD endlich mal die Tagesschau irgendwie anbieten würde, weil sie würden Geld sparen und es würde teilweise vielleicht sogar noch schneller gehen. Mhm.
Und es gibt auch mittlerweile kommerzielle Video-on-Demand-Dienste, die auch auf Peer-to-Peer-Technologien, also quasi eigentlich Tauschbörsentechnologien zurückgreifen dabei.
Also so viel nur mal ganz kurz zum Thema Tauschbörsen, sind grundsätzlich böse, böse und pfui. Sind sie ja nicht. Ne? Wir waren jetzt gerade so weit gekommen, dass wir gesagt haben, alles, was ich produziere und ins Netz stelle, ist urheberrechtlich geschützt. Und wenn es irgendjemand verbreitet, muss es im Endeffekt mit mir abgestimmt sein, ich dem zustimme. Ganz genau. Wenn ich das nicht tue, bewegt ihr euch in einem zivilrechtlich oder strafrechtlich, auf jeden Fall in einem, wie formuliere ich es jetzt vorsichtig?
Gefährdungsbereich.
Gefährdungsbereich ist ein wunderbares Wort, danke Frank. So, aber wie ist denn das jetzt bei Share-Hostern wie RapidShare oder EasyShare oder wie sie alle heißen, also eine große Firma, die sozusagen Speicherplatz zur Verfügung stellt, damit Leute Daten da reinstellen können, die mit dem Passwort geschützt sind und ich komme dann da ran.
Vielleicht nochmal ganz kurz an den Max war
deine
Frage. Du sagst, du benutzt Tauschbörsen nicht mehr. Tatsächlich, weil du sag ich mal Angst hast oder?
Also zum einen finde ich das nicht mehr bequem, zum anderen habe ich da bedeutend mehr Angst, als wenn ich es zum Beispiel über den Browser mache, mit Hilfe spezieller Seiten, weiß ich. Und Tauschbörsen finde ich auch ein bisschen schade, weil ich experimentiere ein bisschen mit Linux und da wird natürlich vieles über Tauschbörsen-Server alles, aber da habe ich persönlich mittlerweile Angst, dass zum Beispiel diese Firma da, die abklagt, dass die sich wenn ich auch nur aus Versehen irgendwo ein MP3 runterlade, dass ich automatisch dann auch noch das Programm benutzt habe und dass ich sie halt öfters benutze, weil ich zum Beispiel mir Linux runterlade und dass die mir quasi irgendwas zusammendichten können. Und das machen sie halt leider. Und deswegen bin ich ein bisschen abgeschreckt davon. Und ich weiß nicht, ist es zum Beispiel bei RapidShare oder halt bei den Hostern sicherer, weil es sind im Prinzip ja auch nur FTP-Server, die ein bisschen komplizierter aufgebaut sind. Wird das alles gelockt oder wie ist es mit den Downloadern?
Tja, frag mal RapidShare, was die so alles speichern.
Also wir wissen halt nur, es gibt einen aktuellen Fall von letzter Woche, da hatten Netlabel, was Alben und Musik unter Creative Commons Lizenzen veröffentlicht, ihre Alben auf RapidShare gestellt. Und auf einmal war das Album weg, gelöscht. Und sie hatten nur eine Meldung, ja, aus urheberrechtlichen Gründen ist es gelöscht worden. Viele Grüße, Pro Media GmbH. Und sie haben dann mal bei Rapid Share nachgefragt, wie es denn das kommt. Sie wären die Urheber und so weiter. Und dann hieß es ja, oh sorry, tut uns leid. Die Links zu ihrem Album, die standen direkt neben irgendwelchen NoFX-Links. Und wir dachten halt, das ist alles illegal. Und da stellte sich heraus, dass die Promedia GmbH, also quasi die Abmahnfirma da der Musikindustrie, die haben mehr oder weniger Root-Zugriff auf Rapid Share und dürfen da halt quasi...
Also Root heißt so Administrator-Zugang.
Ja, also die dürfen da halt eigentlich alles löschen. Es stellt sich jetzt die Frage, gibt ihnen Rapid Share auch Zugriff auf die Logfiles?
Können wir jetzt nicht sagen. Es gab auch mal eine Doku, die auch tatsächlich Rapid Share gezeigt, die haben das komplette Administratorenpanel, die können die Seite nach ihren Wünschen umgestalten, sie haben den vollen Zugriff und können einfach eine Suchmaschine benutzen und halt durch die Daten durchswitchen, was ja im Prinzip nicht möglich ist. Ist ja
also eigentlich kann man da nur noch von abraten, Rapid Share zu nutzen. Es gibt genug andere Konkurrenten.
Und aber wie ist es, wenn man zum Beispiel jetzt FTP-Server im Ausland nimmt und von denen herunterlädt? Ist man da verfolgbar? Jetzt, es gibt ja einzelne russische Seiten, zum Beispiel, wo man Musik per FTP bekommt aus dem Ausland. Ist man auch hier in Deutschland strafbar, wenn man auf einen ausländischen Server zugreift?
Also grundsätzlich ist natürlich deine IP-Adresse immer da, ganz egal, wo der Server steht. Und wenn jemand dann diese IP-Adresse in die Hand bekommt, kann er dann auch wieder auf deine Identität schließen, auf deinen
DSL-Anschluss. Aber wie wird es denn abgefolgt, wenn man zum Beispiel hier in Deutschland Promedia hat, die zum Beispiel wo beobachten auf meiner IP, wo was ich gerade mache und ich lade...
Nee. Die beobachten ja nicht deine IP-Adresse, sondern die gucken dann bei Rapid Share oder in einer Tauschbörse.
Ich meine das jetzt so rum. Es gibt Seiten, da kann man sich direkt Sachen runterladen von Servern.
All auf MP3 oder was?
Also, ja, ist schon klar. Ja,
und wenn sich diese Server zum Beispiel jetzt in Russland oder in Sibirien befinden und ich es in Deutschland runterlade, kann man mich dafür belangen? Also wie wäre es dort? Oder wenn noch mal ein bisschen krasser genommen, ich lade mir was von einem ausländischen Server mit einem ausländischen Proxy. Ich besitze in Deutschland, greife über einen isländischen Proxy auf eine russische Seite zu.
Also gerade bei All of MP3 ist natürlich insofern ein bisschen schlechtes Beispiel, weil du da ja als Nutzer den Eindruck hast, das ist eine ganz legale Seite, das ist eine ganz legale Musikkaufbörse sozusagen oder ein ganz normaler Musikshop, wo du irgendwie Musik bekommst und dafür Geld bezahlst. Und da ist es jetzt, sag ich mal, zumindest nicht unstrittig, ob das jetzt illegal ist oder nicht, oder ob das jetzt verboten ist oder nicht.
Da gab es ja schon einige Verfahren deswegen.
Ja, also natürlich, dass die deutsche Musikindustrie oder generell die Musikindustrie sagt, naja, das ist ja irgendwie offensichtlich illegal, aber so einfach ist es natürlich nicht, gerade bei einer Seite, die jetzt sehr professionell gestaltet ist, wo man also schon durchaus mal den Eindruck bekommen kann, sagen,
aber okay, um jetzt mal auf die Frage von Max zu kommen, wie ist das in diesem speziellen Fall? Er sitzt in Deutschland, greift auf einen ausländischen Server mit einem ausländischen Proxy zu.
Die Frage ist, ob die Firma Promedia auf den ausländischen Server Zugang hat und da.
Aber ist ja die Frage nochmal, ist Promedia wirklich die einzige Firma, die sich darum kümmert und das verfolgt?
Nein, es gibt mehrere Firmen.
Also es gibt halt, Promedia kümmert sich in Deutschland um den Musikbereich und es gibt in anderen Ländern natürlich andere Firmen, die sich da im Musikbereich kümmern. Also dieses konstruierte Teil mit dem Proxy-Server in Island und dem FTP-Server in Russland bedeutet einfach nur, in der Theorie kannst du irgendwie da auch irgendwie angepisst werden, in der Praxis ist das mindestens eine Ecke zu viel. Es sei denn, du machst jetzt irgendwie die neuesten Kinofilme, bevor sie überhaupt im Kino laufen und frisch irgendwie von der Produktion und wo es halt um riesigen wirtschaftlichen Schaden geht.
Und wie ging es darum, wenn ich zum Beispiel so eine ProSieben-Morning-Show oder wenn ich zum Beispiel eure hier Kaufreise-Sendung mitschneide, sie auf Rapid Share stelle, bin ich damit sofort strafbar? Weil
diese Sendung brauchst du nicht auf Rapid Share stellen.
Ja, genau. Aber im Fall angenommen, ich würde das machen, wäre ich jetzt...
Also da können wir jetzt auch eigentlich so nichts zu sagen, außer hast du...
Gerade dabei, okay, wenn es jetzt sag ich mal, öffentlich-rechtliche Sachen geht, können wir dir eine Diskussionsrunde mit der Verena Wiedemann, der Generalsekretärin der ARD, zu dem Thema sehr ans Herz legen. Fand statt auf dem letzten Chaos Communication Camp im letzten Sommer. Sehr empfehlenswert, weil sie da auch eine sehr konkrete, unkonkrete Ansage macht, wie das zumindest bei den öffentlich-rechtlichen
oder bei der ARD gehandhabt wird. Also wie heißt sie nochmal und wie ist sie zu erreichen? Weil das wäre ja wirklich interessant.
Also das betrifft aber wirklich nur auf die ARD derzeit zu, muss ich ja wirklich eingeschränkt sagen. Bei ProSieben ist natürlich was anderes. Die sind privat finanziert, denen entgehen Werbeeinnahmen dadurch. Die haben dadurch also wirklich auch einen, also ich sag mal Anführungszeichen, konkreten Schaden, wie sie behaupten, oder vorgeben zu haben. Und da ist natürlich was anderes. Die sind da unter Umständen hinterher, weil die Sender ja auch oftmals nicht die Rechteinhaber sind. Das heißt also, die Sender haben zwar die Ausstrahlungsrechte, können aber jetzt nicht sagen, naja, wir erlauben es jetzt einfach, dass die Sachen im Netz sind, sondern das könnte dann schon sein, dass die dann wieder von den Rechteinhabern die Anweisung kriegen, okay, kümmert euch drum, dass die Sachen aus dem Netz kommen.
Also im Endeffekt sind wir wieder am Anfang. Genau. Wenn der Urheber des Produktes, der Datei, der Sendung sagt, diese Sendung ist frei, stelle ich es zur Verfügung, dann ist alles gut, solange du diese Einwilligung oder diese Erklärung nicht hast, wird es nicht funktionieren.
Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Fritz-Blumen-Sendung mitschneiden möchte, dann müsste man bei Fritz irgendwie anfragen, schriftlich, ob die denn mögen, dass man die zum Beispiel bei Rabbit Share anbietet oder wie wäre es da zum Beispiel?
Ja, da würde dir jemand antworten, das geht nicht. Also entweder man macht es einfach und oder man lässt es sein.
Aber
es
geht Schick nicht. Uns mal eine Mail an chaosradio@ccc.de, dann schicke ich dir einen Link.
Achso, super, vielen Dank.
Ja.
Also dann.
Tschüss, Max. Danke. Ja, tschüss. Das war jetzt wieder mal ein sehr, sehr technischer Ausflug in die Welt von Proxy-Servern in Island und irgendwelchen...
Ja, wobei die Frage taucht also auch immer wieder auf. Also wie ist es eigentlich? Es gibt da viele verschiedene Dienste. Also eine Variante, sagen wir mal, die extremste Variante davon ist so ein Anonymisierungsdienst, wie zum Beispiel Tor zu benutzen. Mhm. Das ist an sich eine ziemlich schlechte Idee, weil gerade diese File-Sharing-Sachen belasten so ein Netzwerk auch ziemlich stark.
Und die Idee von Tor ist ja eigentlich eine andere.
Richtig, Tor ist nicht dafür gedacht, um jetzt irgendwie den Musiktauschbörsen irgendwie die Sicherheit zu geben, sondern ist eigentlich da, damit irgendwie politisch verfolgte in Ländern mit beschränktem Internet, dass die da einfach irgendwie einen freien Zugang haben. Und es muss man sich immer darüber im Klaren sein, wenn man das Ding mit File-Sharing blockiert, dann ist das eigentlich eine ziemlich scheiße Sache.
Du hast Scheiße gesagt.
Entschuldigung.
Im Jugendradio.
Wir sind ja nicht in den USA, oder?
Piep.
Da spiele ich doch glatt die Ärzte und dann kommen wir zu Martin. Die Ärzte sagen nämlich, tu das nicht.
Bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Bitte, tu das nicht. Tu das nicht, tu das nicht. Bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht.
Baby Baron.
Oh, bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Oder willst du, dass mein Herz zerbricht? Das willst du nicht, das willst du nicht. Also bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Du rauchst, kopierst und tauschst dir die Musik, dass du dich nicht genierst. Da draußen, da herrscht Krieg, du nimmst dir die Songs für umsonst und für lau. Die Polizei jagt dich und die schlägt dich in den Bau. Zum Mördern Terroristen und du merkst schnell, hier kommst du nicht mehr raus, das ist deine Klientel. Für dich, du Schwein, ist jetzt alles zu spät. Das kommt davon, wenn man illegal Musik runterlädt. Wird Zeit, dass dir endlich einmal keine Grenzen zeigt. Im Hochsicherheitsrat, versuch's doch mal mit Hörerstein. Du wärst nicht der Erste, der hier den Verstand verliert. In deinem Abschied fließt ihn. Aber ich hab doch nur kopiert. Warum muss ich das allein? Will doch was zu regeln. Und das wird keiner mehr sein. Auf deiner Beerdigung. Also bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Du glaubst, wir leben von dem vielen Geld, das uns die Musikindustrie in die Taschen steckt. Von Taschengeld quasi, aber dieses Taschengeld existiert nicht. Wir leben vom Inhalt deiner Brieftasche oder salopp gesagt deines Portemonnaies. Bitte gib reichlich, denn wir Musiker, wir sind bedürftig. Wir leben ein Leben für euch alle mit, ein faules Schlampenleben. Wir sehen die Tageslicht, nein, warum auch? Unsere Kunst, die erblüht und gedeiht in der Nacht. Aber die Nacht ist teuer, mein Freund. Die Nacht ist teuer, mein Freund. Also bitte gib reichlich, ich brauch sie. Und wir brauchen sie alle, wir Musiker.
Wir sind ein lustiges, aber verschwenderisches Völkchen. Also bitte gib uns dein Geld. Ich sag schon mal Danke im Voraus.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Chaos Radio, letzter Mittwoch im Monat, Chaos Radio 133. Markus Beckedahl ist da von netzpolitik.org. Wir haben Frank Rosengart vom Chaos Computer Club. Mein Name ist Jakob Kranz. Und wir haben noch Zeit, eine Stunde lang über File-Sharing zu reden. Wir haben in den vergangenen 60 Minuten schon einige Themen angerissen. Stichwort Rapid Share, Stichwort dynamische IP-Adressen, Stichwort, was der Rainer ganz am Anfang auch hatte. Was passiert, wenn du einen Brief bekommst von einer Anwaltskanzlei, in der drin steht, sie haben an dem und dem Tag zu der und der Uhrzeit mit der und der IP-Adresse einen Film runtergeladen. Wie geht's dann weiter, Frank?
Wie geht's dann weiter? Gute Frage. Also generell erster Tipp ist erstmal zum Anwalt. Mhm. Es gibt Anwälte, die sind da spezialisiert drauf, die finden sich mittlerweile auch im Netz, die also diese ganze Problematik ein bisschen besser kennen und so eine Fälle vielleicht auch schon mal gehabt haben. Die können dann auch gleich am Anfang die richtigen Fragen stellen. Ja, wahrscheinlich der beste Weg ist erstmal zu schauen, war ich das wirklich oder soll ich das wirklich gewesen sein?
Hat man eine Chance zu beweisen, dass man es war oder nicht war?
Also ich kann schlecht beweisen, dass ich es nicht war. Also das ist genauso wenig, wie ich kann nicht behaupten, dass ich was nicht habe oder so. Das ist, das ist immer schwer. Oft oder einige Fälle gibt es ja auch, wo dann auch tatsächlich meine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Das gibt es auch immer mal wieder mal, wobei das, glaube ich, mittlerweile weniger geworden ist. Also zumindest dann, wenn es jetzt wirklich in Anführungszeichen kleinere Fälle geht, also wo jetzt nicht irgendwie die Filme wirklich zwei Wochen vor Kinostart irgendwie angeboten worden sind, also bei sogenannten Release Groups oder sowas, also sag ich mal jetzt normalen Tauschbörsennutzer, da ist es, soweit ich weiß, eigentlich ziemlich wenig, dass da wirklich Hausdurchsuchungen stattfinden. Da ist tatsächlich mehr die Abmahngeschichte, die dann problematisch ist. Aber es kann natürlich sein, dass wirklich eine Hausdurchsuchung stattfindet und dann werden die Festplatten, ganze Computer, alles mitgenommen und dann sind natürlich die Dateien in der Regel da drauf, wenn man das nicht verschlüsselt hat, wenn man seine Festplatte nicht verschlüsselt hat.
Aber die sind ja auch drauf, wenn man die Festplatte verschlüsselt hat.
Ja, aber dann sieht sie keiner mehr, wenn man es richtig gemacht hat. Mhm. Also dann kann man sagen, wenn Schultern zucken, oh, Passwort vergessen, keine Ahnung, geht es den feuchten Keks an. Ja, Anwalt wird natürlich dann die fragen und in der Regel wird der Anwalt dann ja entweder die ganze Sache in Frage stellen, das heißt, er wird auch erstmal Beweise anfordern, schauen, was liegt eigentlich vor, was hat der Provider geantwortet, könnte möglicherweise bei dem Internetprovider ein Fehler unterlaufen sein, als sie die Kundendaten zu der IP-Adresse rausgesucht haben. Welche Beweise, welche Belege hat diese Firma, die die Abmahnung geschickt hat, also zum Beispiel Promedia oder auch Firma Logistep, um noch mal einen anderen Namen reinzubringen. Was haben die eigentlich genau gemacht, um zu schauen, dass ich derjenige bin, der die Sachen anbietet und was ich da eigentlich anbiete? Das heißt, haben die sich das komplett runtergeladen? Haben die sich das angeschaut? Oder haben die nur geguckt, ob der sogenannte Hashwert, das ist also ein, sag ich mal, so eine Art wie eine Quersumme über eine Datei, über die man eigentlich eine Datei eindeutig identifizieren kann. Was in der Praxis aber auch problematisch sein kann, weil das auch mal unter bestimmten Umständen zwei unterschiedliche Dateien diesen gleichen Hashwert haben können. Das könnte also auch eine Möglichkeit sein. Ja, wie gesagt, wie ist es mit der Uhrzeit? Ist es alles ordentlich protokolliert? Und ein guter Anwalt findet möglicherweise da schon einen Verfahrensfehler und kann da dann entsprechend eingreifen, sagen, also hier habt ihr gepennt und eure Kohle kriegt ihr jetzt nicht. So, in der Regel muss ich dann aber den Anwalt trotzdem bezahlen, aber das ist dann meist deutlich weniger, als diese Abmahnfirma, sag ich mal, von mir haben will.
Also nach dem, das ist ja auch ein großes Thema der Chaos-Radios oder der Sendung hier auf Fritz gewesen im letzten Jahr, die Vorratsdatenspeicherung, nachdem vor 14 Tagen das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung quasi gekippt wurde und drin stand, dass die Daten, die bei den Providern auflaufen, nicht an jeden sofort rausgegeben werden können, dauerte es keine 2 Stunden, das war die Pressemeldung der Musikindustrie da, die sagten, das ist natürlich kein Freibrief, dass man jetzt wie ein wahnsinniger Musik aus dem Netz tauschen kann und Musik... Das
würde ich an
deren
Stelle auch erstmal behaupten.
Ja, richtig, genau. Musik durchs Netz schieben kann, sondern es wird natürlich trotzdem weiter verfolgt. Markus hat ja ganz schon kurz mal erklärt, wie das im Falle von Promedia durchaus dann funktioniert. Gibt es aktuell irgendwelche Fälle, die euch bekannt sind, wo
Also das große Problem im deutschen Recht ist auch, oder im deutschen Justizsystem ist, dass also selbst wenn sich hinterher nachträglich rausstellt, dass die Speicherung unzulässig war oder die Herausgabe unzulässig war, der IP-Adresse oder der Kundendaten zu der IP-Adresse heißt es noch lange nicht, dass dann das Verfahren automatisch eingestellt wird oder so. Sondern ist ja sozusagen dann erstmal, möglicherweise habe ich dann schon irgendwas unterschrieben oder so. Das zieht sich ja auch alles dann recht lange hin. Und die Fristen bei diesen Abmahnungen sind auch mit Absicht sehr, sehr kurz gesetzt, dass man also gar nicht erst auf die Idee kommt, großartig irgendwelche Sachen in die Wege zu leiten oder da, sag ich mal, großartig zu erkundigen. Die sind mit Absicht schon sehr kurz. Ein Anwalt wird dann auch erstmal eine Fristverlängerung versuchen zu erreichen und mal ein bisschen genau prüfen, Beweise anfordern und sowas. Das ist so der übliche Weg.
Also es soll aber auch schon genug Fälle geben von Menschen, die halt dann einfach entweder ein Fuck you zurückgeschrieben haben oder sich gar nicht mehr gemeldet haben und die dann überhaupt nichts mehr gehört haben.
File-Sharing, also, Blue Moon, 0331 70 97 110. Ich hau nochmal ganz kurz die Telefonnummer dazwischen. Denn nicht nur wir drei wollen hier reden, sondern wir wollen vor allen Dingen auch mit euch reden über eure Erfahrungen zum Thema File-Sharing im Jahre 2008. Und wollen wir schnell Martin nehmen? Du deinen Satz noch zu Ende.
Nee, ich wollte eigentlich auch nur fragen, so macht ihr es, macht ihr es nicht? Habt ihr Angst? Seid ihr eingeschüchtert worden?
Macht ihr es jetzt anders?
Hast du Angst, Martin? Machst du es anders?
Also ich nutze jetzt nicht eDonkey oder sowas, sondern ich nutze halt BitTorrent und saug da jetzt auch nicht wild drauf los, sondern gezielt, wenn ich etwas brauche, was ich meinetwegen in der Bibliothek nicht finde oder... Ja. Also es gibt halt so verschiedene PDF-Dateien oder verschiedene Videos, weiß ich was, wie lerne ich Gitarre... Die hat man halt auch in der Bibliothek, die sind dann halt selten verfügbar, weil sich halt viele ausbauen und dann schmeißt man einfach mal einen Rechner an und saugt sich da drunter. Und klar, dass man damit auch Urheberrechte verletzt, aber irgendwie muss man ja auch mal da rankommen, finde ich.
Ja.
Und also jetzt eDonkey, also eNur hatte ich früher mal eine Zeit lang genutzt, das wurde mir dann halt auch zu unsicher.
Kannst du sagen, wann das war etwa? Also was dir das Unsicherheitsgefühl gegeben hat?
Vor 2 Jahren ungefähr. Da habe ich aber eigentlich nur genutzt, um mir halt so ein paar PDF-Dateien runterzuladen. Waren jetzt ja auch, würde ich sagen, urheberrechtlich geschützte Sachen. Und ein paar Sachen habe ich mir danach im Nachhinein auch noch gekauft, aber so ich finde es teilweise auch einfach praktisch, wenn man sich mal Musik runterlädt, so, dann hat man es gleich im richtigen Format. Es ist halt vernünftiges MP3-Format, alles schon beschriftet. Ich kaufe mir, wenn ich mir sowas runterlade, dann halt auch noch die CD dazu. Quasi stelle ich mir gleichzeitig mit dazu, wenn mir die Musik halt gefällt. Und hab dann halt die CD und das Cover hier rumzuliegen, habe ich ab und zu meinem CD-Player, aber halt auf dem Rechner ist dann schon alles im richtigen Format und ich habe damit nichts mehr zu tun.
Also bist du eigentlich auch eher ein fauler Geselle?
Ja, eigentlich schon. Also ich bin, ist einfach eine schöne praktische Sache, aber was ich mir jetzt ja nicht vorstellen kann, ist, wie man bei Torrents oder E-Mail oder was auch immer, wie man da unterscheiden soll, oder wie man sich sicher sein kann, dass das keine Urheberrechtsverletzung ist, die ich da eingehe. Also es kann ja auch sein, dass da mal was bei ist, was völlig okay ist, was man da runterlädt. So.
Ja, das ist ein Argument, das von den Verbraucherschutzverbänden in die ganze Debatte immer reingeschmissen wird. Nämlich, ja, wie kann der Verbraucher sicher sein, ob jetzt irgendwie Madonna dahinter steckt oder ob etwas halt ja freie Musik ist oder nicht. Kann ja einfach irgendwie anders benannt sein und das ist halt ein großes Problem.
Mit welchem Gegenargument kommt dann die andere Seite? Die sagt dann, wenn es da drin steht, kannst du davon ausgehen, dass es urheberrechtlich
geschützt ist. Creative Industries, so ist ja gerade das Zauberwort, um alles zu legitimieren.
Ja.
Es gibt doch, da muss mich jetzt aber Markus, glaube ich, mal korrigieren oder bestätigen, immer noch dieser Satz, also wenn ein Werk aus offensichtlich rechtswidriger Quelle kommt, ist das eigentlich noch aktuell die Formulierung, gibt es die noch oder ist die jetzt... kürzlich rausgeflogen.
Ich glaube, die haben sie irgendwie umgewandelt, kann ich gleich mal sagen.
Ist denn so ein BitTorrent-Netzwerk, wie sie alle heißen, ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen, ist das eine offensichtlich, wie du es gerade nanntest, eine offensichtlich dramatische Quelle?
gute Frage. Also gerade deswegen war es auch bei All of MP3 zum Beispiel, was wir vorhin hatten, diese russische Seite, die also sehr professionell aufgemacht ist, ist eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, also wo ich jetzt sagen würde, nö, das ist jetzt erstmal nicht offensichtlich rechtswidrig. So, und das ist auch mal das Argument gewesen. Ich weiß aber auch nicht, ich muss jetzt Markus mal schnell schauen, ob diese Formulierung so noch Bestand hat. Aber es ist natürlich so, bei einer Tauschbörse, also irgendwie Idanki, also klassisches Beispiel ist immer, wenn jetzt ein Film irgendwie eine Woche vor Kinostart im Netz angeboten wird, dann kann man davon ausgehen, dass das offensichtlich rechtswidrig ist. Hm. Aber das ist ja natürlich ein ziemlich großer Graubereich auch, auf jeden Fall.
Ja, ist immer noch da.
Angenommen, ich lade mir jetzt diesen Film runter. Wenn ich ihn zu Hause entpacke, stellt sich aber heraus, das ist ein Porno von 1980.
Ja, wenn du Pech hast, wirst du dann von der Pornofirma
ja, gut, aber ich werde jetzt von einem Anwalt angeschrieben, dass ich mir diesen Film heruntergeladen habe. Also nicht den Pornofilm, sondern den Film, weiß ich, was das auch immer sein soll.
Ja. Kannst du aber davon aus?
Indiana Jones oder so, keine Ahnung.
Ganz kurz, du kannst davon ausgehen, dass es da nicht passieren wird, weil auch die Filmfirma oder die Promilia-Firma oder die Folgungsfirma, sag ich mal, wird diesen Film runtergeladen haben und auch festgestellt haben, dass das ein Porno ist.
Mhm. Achso, und dann ist gleich die nächste Frage. Es gibt ja bei E-Mail oder bei den ganzen Tower-Programmen gibt es ja immer noch parallel so IP-Filter, die man sich noch runterladen kann. Mhm. Sprich, die ganzen Anwaltskanzleien, die werden ja auch nur IP-Adressen nutzen. Bringt das denn irgendwas, wenn die IP-Adressen bekannt sind, die diese Anwaltskanzleien nutzen und dass die gebannt werden?
Oder naja, also sagen wir mal so, wenn du halt IP-Filter und so weiter verwendest, so, dann kann halt ein anderer irgendwie die Arschkarte für dich gezogen haben. Also das ist eigentlich so ein...
Das ist wieder das Schwarzfahrerprinzip. Mich wird es schon nicht erwischen, aber vielleicht den Typen neben mir.
Genau, also vielleicht kann man auch mal irgendwie noch auf die Unterschiedlichkeiten von den Tauschbörsen irgendwie aufmerksam machen. Mhm. Wir haben auf der einen Seite BitTorrent. BitTorrent bei, ja, sagen wir mal, man möchte einen Film herunterladen. Macht man das über BitTorrent, ist der Film in der Regel, wenn er häufig verfügbar ist, wie ich gehört habe, so in 1 bis 2 Stunden unten. Wenn man den Film jetzt über Emul herunterlädt, dann braucht er teilweise bis zu 2-3 Tage. Das bedeutet halt, über Emul bietet man halt der jeweiligen Anwaltskanzlei irgendwie 2 bis 3 Tage irgendwie so eine Breitseite an, während man bei BitTorrent innerhalb ja nur 2 Stunden das Risiko eingeht. Und wenn man halt weiß, okay, wie viele Arbeitsdrohnen arbeiten bei denen und beobachten File-Sharer und wie viele Leute machen überhaupt File-Sharing, das sind verdammt viele, kann man sich das Risiko ausrechnen.
Ja, gut, das ist klar, weil das ist jetzt nicht so, dass, dass quasi, wenn ich diesen IP-Filter anhabe, dass sie dann, die finden trotzdem meine IP-Adresse raus, ja? Oder, also ich meine jetzt nur, also angenommen, diese Anwaltskanzlei hat jetzt IP-Adressen, müssen sie ja auch irgendwie haben, und die werden halt, die fallen halt irgendwie auf.
Ja, aber im Zweifelsfall holen die sich einfach irgendwo bei Arcor, Versatel, Telekom, wo auch immer, einfach ein paar DSL-Anschlüsse. Und dann,
also die werden jetzt wahrscheinlich auch wechseln, sprich...
Ja, also ganz blöd sind die ja auch nicht. Ja. Also die haben halt dynamische IP-Adressen einfach und wie gesagt, die lassen sich da einfach 10 DSL-Anschlüsse legen, kriegen jetzt mal eine neue IP-Adresse und da kannst du nichts filtern. Also
das ist wahrscheinlich eher Augenwischerei.
Also es gibt in den USA, ist es tatsächlich so, da ist es offensichtlich nicht so üblich mit den dynamischen IP-Adressen oder so oder aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen haben die da teilweise feste Adressen. Da sind die IP-Adressbereiche auch bekannt und es gibt auch PeerGuard oder sowas, es gibt ein paar Programme, die man sich installieren kann, die diese IP-Adressbereiche dann abblocken sollen, aber ich würde mich da jetzt nicht drauf verlassen, also das ist eher, bringt nichts. Also die Firmen, die tatsächlich einen festen IP-Adressbereich haben, ich glaube, die kann man auch nicht ernst nehmen.
Also Martin, wir bleiben wieder dabei, du bist eigentlich eine faule Suppe, weil du dir die Dinger aus dem Netz ziehst und du denkst, dass du einfach mit so einem kleinen Programm dich da freimachen kannst. Dem ist nicht so, es bleibt trotzdem eine offensichtlich rechtswidrige Quelle und früher oder später wollen wir hoffen, dass du dir nicht die Finger dabei verbrennst, aber du bist nicht dran.
Naja. Also so auf die Propaganda irgendwie eingehen wollen wir halt nicht.
Na, wir wollen aber jetzt auch nicht irgendwie sagen, hurra, alles prima, super.
Also wie gesagt, ich bin selber dagegen, dass wie wild gesorgt wird, aber dann und wann muss man es einfach. Und da hat man ja gar keine Wahl quasi.
Also
wenn
man sich
mit manchen Programmen auseinandersetzen möchte oder mal schnell an irgendwas rankommen möchte, was man sich bestellt hat oder keine Ahnung. Also ich finde es.
Also man kann zum Beispiel mal fragen, wo bleiben überhaupt die legalen Angebote, um irgendwie sich Filme im Netz anzuschauen? Ich sehe die noch nicht wirklich. Wo sind die legalen Angebote, um zum Beispiel jede Form von Musik, die ich gern haben möchte, in einem Nicht-Kopierschutzformat in Deutschland herunterzuladen? In den USA
oder
sind da jetzt MP3-Download-Stores irgendwie angekündigt, aber in Deutschland höre ich da immer noch nichts. Da werden immer noch irgendwie sehr viel Musik zum Glück nicht von den Indie-Labels in der Regel, aber zum Beispiel so diese kommerzielle Major-Musik wird in der Regel mit Digital Rights Management ausgeliefert und die kann ich halt bei mir gar nicht abspielen.
Oder was mich halt noch interessieren würde, also jetzt so was wie eine Stadt- und Landesbibliothek, die haben ja schon relativ viele Sachen mit bei und halten sich dann und wann mal so auf einem halbwegs neuen Stand an Werken, die man sich da ausleihen kann. So. Nun sind die nicht immer verfügbar und dann greift man halt auch mal so aufs Netz zurück. Warum gehen solche Anstalten nicht auch mal online?
Ja, aber auch dann haben die halt in der Regel nur ein Werk gekauft, was dann irgendwie dein Nachbar sich gerade ausgeliehen hat. Und dann darfst du halt auch nicht einfach irgendwie dir eins ausleihen.
Ja, wieso? Aber da existiert es doch meinetwegen als irgendeine Datei.
Also es gibt auf jeden Fall genug Gründe, warum man auch Musik in Tauschbörsen tauscht. Also ganz klar, wenn es irgendwelche Musik gibt, wo es die Platten einfach nicht mehr zu kaufen gibt, dann steht ja auch niemandem Schaden bei. Also das ist dann auch... Also behaupte ich jetzt mal so, aber also man kann, es gibt durchaus genug Fälle, wo man einfach mit, aus meiner Sicht gutem Gewissen einfach diese Tauschbörsen benutzen kann.
Alles klar.
Danke, Martin.
Jo, danke auch.
Tschüss. Ciao. Und damit kommen wir gleich zum nächsten, nämlich zu Sam mit einer sehr berechtigten Frage. Hallo Sam, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Schieß los.
Und zwar, ich oute mich mal erstmal als Falschherr. Ich tue das gerne und ich tue es oft. Und für mich sieht das irgendwie total absurd aus, dass irgendeine Firma hingehen kann, sich zu einem BitTorrent-Tracker verbinden kann, die IPs davon nimmt und einfach sagt, der war's. Oder sich zu mir verbindet, während ich irgendwas share und danach irgendwann mal in einem Gerichtsprozess sagt, der war's. Wie wollen die das nachweisen?
Interessante Frage ist, dürfen die das überhaupt? Wer ein bisschen die Geschichte mitverfolgt hat oder das Thema mitverfolgt hat, gerade in der letzten Zeit gab es zwei Sachen, einmal in der Schweiz und in Italien auch, wo also die jeweils die Datenschutzbeauftragten der Länder mal in Frage gestellt haben, ob diese Firmen überhaupt berechtigt sind, personenbezogene Daten an der Stelle über die Benutzer zu erheben und zu speichern und zu verarbeiten. Die haben ja da gar nicht eingewilligt, dass deren Tauschverhalten irgendwie gespeichert wird, und die haben also sozusagen die Legitimation oder die rechtliche Konstruktion dieser Firmen, dieser Abmahnfirmen in Frage gestellt. Weiß nicht, ob es in Deutschland auch so weit kommen wird. Ist auf jeden Fall eine ziemlich gewagte Herangehensweise. Aber zumindest in der Schweiz und in Italien haben die sich jetzt erstmal lautstark dazu geäußert und sind den Firmen, die das machen, auch deutlich auf den Fuß getreten damit. Jetzt habe ich die Antwort unterbrochen, ne?
Aber das beantwortet nicht wirklich die Frage. Also es ist ja schön, dass die Leute sagen, also das, was ihr macht, geht nicht. Aber ich meine ja nicht darum, mir geht es ja nicht darum, dass es illegal ist, was die machen, sondern für mich ist diese Konstruktion, ja, du hast jetzt irgendwie ein paar Bytes über die Leitung geschickt und das ist jetzt illegal, beziehungsweise wir sagen dem Gericht, dass du irgendwelche paar Bytes geschickt hast, die angeblichen Teilen des MP3s warst.
Also das ist die moralische Frage, ob jetzt hier quasi Selbstjustiz in Ordnung ist oder nicht.
Für mich ist einfach nur die Frage, warum glaubt das jemand überhaupt denen? Die können das alles selber nur konstruieren. Vor allem habe ich,
Moment, also wenn ich richtig verstanden habe, es geht gar nicht um eine Konstruierung, sondern sie sind Teil dieses Netzwerks, in dem du auch bist. Sie sehen deine IP-Adresse und können dann sagen, Sam aus Notendurzel, Dorf, Stadtteil so und so, mit der und der IP-Adresse war zu dem und dem Zeitpunkt da. Und
das ist auch die gleiche Geschichte wie im Kaufhaus beim Ladendetektiv. Ladendetektiv erwischt dich beim Klauen und sagt, hier, ich habe gesehen, du hast das eingesteckt. Problematisch ist natürlich dann, wenn er sozusagen die Sache dann nicht findet, ne? Dann steht er natürlich ziemlich blöd da. Die Frage ist, ob ob du wirklich dann riskierst zu sagen, okay, wir brauchen halt sofort das SEK, was bei den Leuten zu Hause reinstürmt und die Wohnung durchsucht und irgendwie die Festplatten beschlagnahmt. Wenn man es jetzt wirklich so konkret machen will, was ja dann der Schritt wäre.
Zukünftig einfach das Internet.
Ja, aber genau wie du sagst, der Laden, der hat ja irgendwie diese Süßigkeit, die ich mir in die Tasche gesteckt habe, hat er mir dann aus der Tasche gezogen.
Oder ein Zeuge, der irgendwas, ganz normaler Zeuge, der irgendwas beobachtet. Kann ja auch eine Privatperson sein, muss ja jetzt kein Polizist sein. Zeuge kann ja irgendjemand sein und der sagt dann vor Gericht irgendwas aus. Und das Gleiche ist natürlich auch da. Ob das Gericht den dann entsprechend Glauben schenkt, das ist ja tatsächlich eine Frage immer. Und deswegen lohnt es sich in vielen Fällen bestimmt auch, es tatsächlich auf den Prozess ankommen zu lassen. Wenn er denn überhaupt jemals stattfinden wird, wenn also diese Firma überhaupt es wagt, einen ordentlichen Prozess anzutreten. Weil natürlich immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, es hängt davon ab, wie fit dein Anwalt ist, den du dir gesucht hast, ob er da irgendwelche Prozessfehler findet, irgendwelche formalen Fehler. Und dann sagt, Edgy Badge, wie zum Beispiel in einem Fall, wo also der Geschäftsführer gesagt hat, ja, ich habe es genau gesehen, ich war genau dabei. Und dann hat der Richter mal nachgefragt, wirklich oder war es einer Ihrer Angestellten? Ja, es war einer meiner Angestellten. Ah, das heißt, Sie haben uns ja also nicht die Wahrheit erzählt. Schönen Dank, Sie können jetzt gehen, die Sache ist beendet. So schnell kann es denn gehen, aber das sind alles Sachen, da würde ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen, dass es beim nächsten Mal auch wieder geht. Die Firmen lernen an der Stelle auch dazu.
Ja, aber was ich für ein Problem sehe, normalerweise ist ein Zeuge ja ein neutraler Dritter. In diesem Fall aber verschmilzt der Zeuge mit dem Ankläger. Es ist eine und dieselbe Person.
Ja, aber das ist halt so. Also wenn du irgendwie bei deinem Nachbarn hingehst, in die Tür eintrittst und er war dabei und zeigt dich an, dann ist er vor Gericht auch gleichzeitig Zeuge und Ankläger.
Ja, aber der kann das mir niemals nachweisen, wenn da wirklich keine dritten Leute dabei waren oder sonst irgendwie das nachgewiesen werden kann.
Also im Zweifelsfall gucken da zwei Leute rauf.
Ja.
Und die werden dann vereidigt und dann hast du natürlich als einer, der sagt, ich war das aber gar nicht. Im Zweifelsfall dann schlechtere Karten. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, wie das vor Gericht ausgeht. Und wenn der Anwalt sagt, ja, das ist, lassen wir mal drauf ankommen, dann...
Aber die beiden Leute, die da sind, die arbeiten, die werden ja dafür bezahlt, dass die Leute wie mich erwischen. Also die könnten einfach mal, dumm gesagt, lügen. Einfach mal sagen, ja, die IP 127.001, die war's.
Aber im Zweifelsfall werden die vereidigt und dann können sie nicht lügen. Wenn sie halt doch lügen, dann machen sie sich einfach strafbar und zwar richtig doll.
Und in dem Fall ist es, glaube ich, hängt es immer sehr von den Details ab, die da alle mit drumherum zu finden sind.
Okay. Moment, ich habe eine zweite Frage. Und was ist, wenn ich das darauf wirklich weiter ankommen lasse und sage, ja, weist mir bitte nach, dass ich die Datei habe und kommen die hier an mit der Hausdurchsuchung, nehmen meine Server mit, meine komplette Serverfarm aus 23 Servern und ja, was machen die dann, wenn die sagen mal so, ich bin der üble Terrorist, der die Daten verschlüsselt, was dann?
Das geht dann nur vor Gericht und du kannst halt sagen, du klagst halt dagegen und dann brauchst du halt finanzielle Ressourcen, um quasi so ein paar Instanzen durchzustehen.
Aha, das kommt wirklich nur darauf an, also die lassen einfach nur darauf ankommen, dass der Normalbürger sich gar nicht traut, so einen kostspieligen Gerichtsverfahren mitzumachen.
Ja, das ist Teil der zusammengefasst, ja. Mhm.
Und um hinten dran zu schieben, wir können ja auch keine wirklich im Einzelfall keine konkrete Rechtsberatung geben. Da musst du dich dann, wenn du da Detailfragen hast, dich dann einfach mal mit dem Anwalt deines Vertrauens unterhalten.
Na gut.
Na? All klar.
Aber ich danke euch.
Tschüss, Sam.
Ja, gern, tschüss. Ja.
Ich kann mal kurz Feedback geben. Wir kommen ja leider nicht auf IRC, aber in meinen Kommentaren hat ein Don287 geschrieben, dass die IP-Filter im Bereich E-Mail, über die wir eben gesprochen haben, nicht dazu dienen, den User abzusichern, sondern die sollen nur bekannt gewordene mutmaßliche Verbreiter von fehlerhaften Paketen und Chunks aussperren. Also das ist halt eher so, um überflüssige Informationen irgendwie wegzumachen. Und Tim meinte gerade über Twitter, dass für Fragen zur Verfolgbarkeit von BitTorrent das Chaos Radio Express Nummer 57 sehr gut
geeignet ist. Richtig, guter Hinweis. Genau, im Chaos Radio Express können wir auch nochmal wieder drauf verweisen. Da gibt es ganz, ganz viel Hintergrundinformationen. Das sind vielleicht Sachen, die viele von euch ein bisschen vermissen in der letzten Zeit, nämlich die technischen Detailfragen, die dann teilweise auch sehr nerdig sind. Aber alles, was ihr sozusagen noch mehr darüber hinaus wissen wollt, also alles, was euch, sag ich mal, in technischen Details hier zu kurz kommt, gibt es auf jeden Fall auch im Chaos Radio Express nachzuhören. Das ist ein Podcast, der regelmäßig rauskommt. Und da gibt es auch was zum Thema BitTorrent.
Alles unter chaosradio.de.
Genau. Genau, wo man also auch diese Sendungen, die hier stattfinden, sich als Podcast in Ruhe nochmal mitnehmen kann und sich in Ruhe zu Gemüte führen kann.
So ist es.
Guten Abend nach Thorsten, zu Thorsten. Hallo Thorsten.
Hallo.
Wir kommen jetzt mal wieder zu Musik, nachdem wir jetzt sehr viel uns in technischen Details von Serverfarmen und so beschäftigt haben.
Ich meine, die Debatte, die bisher geführt wurde, ist natürlich auch ein bisschen müßig auf Dauer. Das ist, glaube ich, auch eine Debatte der Musikindustrie oder generell der Contentindustrie über die Verteidigung ihrer eigenen Geschäftsmodelle. Und ich glaube, das gehört letztendlich der Vergangenheit an. Man muss ja auch mal fragen, wie kann man eigentlich Geld verdienen als Künstler im Internet?
Und du kommst jetzt garantiert mit zwei aktuellen Beispielen. Schieß mal los.
Das eine aktuelle Beispiel ist halt die Band Nine Inch Nails, die vor kurzem ihr neuestes Werk im Internet distribuiert verteilt hat. Man konnte sich verschiedene Bezahlmodelle sozusagen aussuchen. Es fing an bei $5 den Download für den Download und es ging hoch bis zu einem exklusiven Vinyl- und CD-Album für $300 mit persönlicher Signatur von Trent Reznor.
Das ist im Endeffekt dieselbe Geschichte, die Radiohead auch gemacht
genau.
haben.
Genau. Ja. Und ich weiß jetzt die konkreten Zahlen nicht ganz genau, aber ich meine, innerhalb der ersten Woche waren sie schon über $1 Million, die sie damit verdient haben, was natürlich auch nicht schlecht ist. Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Ausbeute. Und ich glaube, da liegt einfach die Zukunft und die Musikindustrie hat es einfach nicht verstanden, das Internet als Verteilmedium zu nutzen. Und das wird sie, glaube ich, auch nicht verstehen. Denn das Problem bei diesem aktuellen Nine Inch Nails Beispiel ist einfach, dass die Musikindustrie da schlicht und ergreifend nicht vorkommt. Denn die Band hat es selber in die Hand genommen, ihr Album zu verteilen.
Genau, das ist ein Deal zwischen Trent Reznor und seinem Fan.
Genau, und im Übrigen war es dann auch so, ich glaube, man musste es irgendwie kaufen, um da erstmal dran zu kommen. Man konnte aber und kann es nach wie vor weiter verteilen. Also ich kann jetzt sozusagen das Album, was ich gekauft habe, bei BitTorrent oder sonst wo reinstellen, weil eben Nine Inch Nails auf ihr klassisches Recht, das selber zu verteilen, verzichten haben und gesagt haben, okay, die User, die kaufen es und können es dann auch weitergeben. Und zwar nicht nur an die berühmten 5 oder 7 Freunde nach deutscher Rechtsprechung, ja, sozusagen die Privatkopie, sondern an wen auch immer.
An der Stelle zwei Einwände, ganz kurz. Zum einen, es gab gerade eine Diskussion mit auch Bands aus Deutschland zu dieser Geschichte, die wir bei Fritz auch geführt haben, unter anderem mit den Beatsteaks, die sagten, weißt du, wenn man Radiohead ist oder Nine Inch Nails und mehrere Millionen Platten schon verkauft hat, dann kann man sich so ein Geschäftsmodell auf jeden Fall erlauben. Aber wenn man eine kleinere Band ist, die nicht sozusagen das finanzielle Polster hat, auszuprobieren, was passiert und im Zweifelsfall nichts damit zu verdienen, dann ist dieses Modell natürlich ein bisschen schwierig. Aber die Idee dahinter an sich ist auf jeden Fall cool. Markus?
Ja, du hast schon ein bisschen mir vorweggenommen.
Entschuldige bitte.
Genau. Radiohead und Nine Inch Nails haben in diesem Fall eigentlich auch nur Geschäftsmodelle ja, aus dem Internet kopiert. Sie hatten natürlich den Vorteil, sie haben schon eine riesige Community drumherum, aber eigentlich ist das durch Netlabels diese Vorgehensweise, dieses Geschäftsmodell groß geworden und bekannt geworden. Und es gibt beispielsweise magnatune.com, das ist ein britisches Netlabel, die genauso wie Nine Inch Nails Musik unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht haben. Das heißt, bestimmte Nutzungsfreiheiten werden von den Urhebern gewährt. In diesem Fall halt die Weitergabe zu nicht kommerziellen Zwecken. Also man darf es weiterkopieren, man darf es auch unter bestimmten Bedingungen remixen. Und Magnatune verdient einerseits dadurch, dass sie halt über 50 Künstler haben und eine ganze Menge Musik. Und man kann halt ja, diese Musik auf CD erwerben, wenn man möchte. Man kann sie aber auch zu einem selbstdefinierten Preis downloaden. Diese CD wiederum bietet auch nur einen Mehrwert an. Also einen Mehrwert quasi, indem man halt ja sagt, ich möchte was Haptisches haben. Dafür zahle ich halt gern 10 Euro und schickt sie mir. Gleichzeitig verdient Magnatune am meisten Geld im sogenannten B2B-Bereich. Also sie nehmen halt dem Business-to-Consumer-Bereich. Also ich verkaufe euch Mehrwerte oder ihr zahlt mir das, was ihr für notwendig haltet, lizenzieren sie sehr viel für Werbung, für Dokumentarfilme und so weiter und kriegen da halt tatsächlich am meisten Geld und kriegen ansonsten sehr viel Aufmerksamkeit über dieses andere Modell.
Thorsten, ich schlage vor, dass wir, wir müssen ja gleich die Nachricht machen, dass wir bis zu den Nachrichten noch ein Stückchen aus diesem Radiohead-Album hören und jeder, der sich mit dem Gedanken schwanger trägt, Musik zu machen und davon leben zu wollen, kann sich ja schon mal überlegen, wie er die erste Million Platten absetzt, damit er bei der zweiten Platte sich so ein Geschäftsmodell auch erlauben kann.
Ja, okay. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis zum Thema Netlabels. Gibt es auch ein Chaos Radio Express. Kann man das auch nochmal alles nachhören, welche Geschäftsmodelle dahinter stecken, wie sich es in der Praxis so bewährt. Auch sehr empfehlenswert.
Tschüss, Thorsten.
Ja, tschüss.
Ups. Hallo, ich bin Kirsten Ullmann und neben mir steht die liebe...
Katrin Thüring, Tachchen.
Genau, und zusammen haben wir vor kurzem eine Sendung moderiert, die hieß...
Woher sollen wir das wissen?
Hä? Ah ja, genau, und jetzt geht das endlich weiter, quasi. Woher sollen wir das wissen? The Revenge, oder woher sollen wir das wissen? Reloaded, die Rückkehr der Besserwisser, oder woher sollen wir das wissen? Jetzt erst recht,
bla,
oder?
Bla, bla. Ja. Jedenfalls brauchen wir dafür eure Hilfe. Denn dieses Mal stellt ihr die Fragen und helft uns bei der Auflösung. Und das alles im Blue Moon.
Fritz präsentiert, woher sollen wir das wissen? Der Blue Moon mit Christian Ulm und Katrin Thüring. Habt ihr unfassbar spannende, oft gestellte, doch nie geklärte, vor allem ganz schön verzwickte Fragen? Dann schickt sie per Mail mit Name und Telefonnummer an wissen@fritz.de und seid live dabei, wenn es wieder heißt, woher sollen wir das wissen? Ab Donnerstag, 3. April und dann 8-mal am Donnerstag ab 22 Uhr.
Mehr Infos, fritz.de.
Und, wird das lustig?
Woher sollen wir das wissen? Fritz.
Und das hört man.
Kurz nach 11:30.
Fritz Info.
Nachricht.
Mit Matthias Zachow.
Auf die Deutschen kommen nach Einschätzung von Forschern extreme Wetterlagen und enorme Kosten als Folge des Klimawandels zu. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet damit, dass die Landwirtschaft unter immer mehr heißen Sommern leiden und die Ernte zurückgehen werde. Auch die Energieversorgung könnte gefährdet werden, wenn Kraftwerke bei extremer Hitze kein Kühlwasser mehr haben. In den nächsten 50 Jahren könnten Kosten von rund 800 Milliarden Euro wegen des Klimawandels entstehen. Das DIW hat die Studie auf einer Tagung in Hamburg vorgelegt. Rund 700 Teilnehmer beraten dort über extreme Wetterlagen. US-Präsident Bush hat mit Chinas Staatschef Hu Jintao telefoniert und sich besorgt über das Vorgehen Pekings in Tibet geäußert. Bush appellierte an Hu, Gespräche mit dem geistlichen Oberhaupt der Tibeter, dem Dalai Lama, aufzunehmen und Diplomaten in die Unruheregion zu lassen. Auch das Europäische Parlament kritisierte das Vorgehen der chinesischen Behörden. Allerdings waren sich die Parlamentarier nicht einig über einen möglichen Boykott der Olympischen Spiele in Peking. Vor allem Konservative und Grüne waren dafür, Sozialdemokraten meist dagegen. SPD und Grüne in Hessen wollen die Studiengebühren wieder abschaffen. Beide Parteien legten in Wiesbaden ein gemeinsames Konzept vor. Neben den allgemeinen Studiengebühren von 500 Euro pro Semester sollen auch die Gebühren für Langzeitstudenten wegfallen. Die Einnahmen, die den Hochschulen wegfallen, sollen sie vom Land bekommen. Die Abschaffung der Studiengebühren war Bestandteil der Wahlprogramme von SPD, Grünen und Linkspartei, die zusammen eine Mehrheit im neuen Landtag haben.
Sport.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das EM-Testspiel gegen die Schweiz mit 4:0 gewonnen. Die Tore schossen Klose, zweimal Gomez und Podolski. Und Eishockey, die Eisbären Berlin sind ins Playoff-Halbfinale der deutschen Eishockey-Liga eingezogen. Die Berliner gewannen gegen die Hamburg Freezers 4:3 in der Verlängerung. Im Halbfinale über maximal 5 Spiele treffen die Eisbären ab dem 1. April auf die DEG Metro Stars aus Düsseldorf.
Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen Potsdam, Frankfurt, Wittenberge und Angermünde minus 1 Grad, Cottbus und Neuruppin 0 und auch in Berlin 0 Grad. Die Temperaturen gehen in der Nacht runter bis auf minus 5 Grad. Schnee und Graupelschauer lassen langsam nach. Morgen wird es dann ein recht freundlicher Tag. Es bleibt meist trocken bei Höchstwerten zwischen 6 und 9 Grad.
Verkehr.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Potsdam. Zwischen Rastplatz Siedener Elsbruch und Dreieck Nutetal haben wir Stau. A12 Richtung Berlin, auch zwischen Fürstenwalde West und Storkow Stau zurzeit. A13 Richtung Dresden, zwischen Ruhland und Ortrand gibt es immer noch Behinderungen wegen eines kaputten LKWs. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Und A24 von Berlin kommend, zwischen Dreieck Wittstock-Dosse und Suco fährt ein Schwertransport. Hier bitte Vorsicht, ansonsten euch eine gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz rund um Spremberg. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Die ganzen Getränke und die morschen Gelenke, die gebrabbelten Wörter, der gedunsene Körper, meine Ansichten und die Lügengeschichten. Und wenn sie mich sehen, werden sie mich verstehen. Ja, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles. Die schlechten Ver- verstecke, die Herrengedecke, die verlorenen Wochenenden, der Typ meiner Lenden, die schlechten Gerüche, die dämlichen Sprüche, die falschen Wahlen und die gerechten Qualen. Und wenn sie mich sehen, werden sie mich verstehen. Ja, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles. Dein Lippenstift auf meinem Kragen, Pissespuren auf meinen Schuhen, 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 Schuhen. Verlorene Freunde, die gestorbene Träume, die Normalitäten, abgebrochene Diäten, selbstverschuldete Ängste und geduldete Zwänge, die leeren Taschen und die tristen Maschen. Und wenn sie mich fragen, so werde ich sagen, ja, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles. Dein Lippenstift auf meinem Kragen, Pissespuren auf meinen Schuhen. Wenn sie mich sehen, werden sie mich verstehen. Ja, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles. Mein Gott, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles.
Auf Fritz, letzter Mittwoch im Monat, Chaos Radio Teil 133. Das war ein Superpunk mit Ja, ich bereue alles. Im Chaos Radio reden wir heute über File-Sharing. Markus Beckedahl ist da von netzpolitik.org. Frank Rosengrad vom Chaos Computer Club ist hier. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir würden uns über eure Anrufe freuen unter der 0331 70 97 110. Wir reden über File-Sharing, eure Erfahrungen beim File-Sharing im Jahre 2008, auch nach der Vorratsdatenspeicherung. Hat sich euer Verhalten beim File-Sharing oder beim Surfen verändert? Habt ihr Angst, wenn ihr euch in diesen Tauschbörsen bewegt, benutzt ihr die nicht mehr, macht ihr irgendwelche anderen Sachen. Wir haben schon uns ein bisschen genähert der dynamischen IP-Adresse. Wir haben erfahren stellenweise, wie Promedia, die Promedia GmbH funktioniert, die also File-Sharer jagt. Und wir haben auch schon erfahren, dass sowohl Up- als auch Download, also das Anbieten und das Saugen von urheberrechtlich geschützten Dateien, rechtswidrig ist und dass da nicht das Unwissen schützt zu sagen, ich wusste ja gar nicht, was alles dabei ist. Der nächste am Telefon ist Felix. Hallo Felix.
Hallo, guten Abend.
Na, Abend.
Deine Frage.
Ja, also ich habe mir mal vorhin überlegt, also ein Freund von mir, der geht völlig sorglos so mit File-Sharing um. Ja, der hat seinen Rechner so Tag und Nacht laufen und ist sich da ständig irgendwas am Ziehen. Mhm. Und da bin ich auch schon immer darauf am Warten, dass der mal irgendwann mal Post bekommt. Bei mir ist es so, dass ich also tatsächlich seit einer ganzen Zeit jetzt darauf verzichte, irgendwie Musik aus dem Internet zu laden. Und also die Sachen, die ich lade, irgendwie über BitTorrent, das sind eigentlich mal Sachen, die jetzt so gar nicht lizenziert sind in Deutschland, also die man auch sonst nirgendwo herbekommt, die vielleicht irgendwo im fernen Asien lizenziert sind und vielleicht mal irgendwann in 20 Jahren hier auf den deutschen Markt kommen. Mhm. Und insofern fühle ich mich da eigentlich mal relativ sicher, weil ich denke also, dass da jetzt niemand, weil es da keinen deutschen Markt gibt, da jetzt niemand auf die Idee kommt, das zu verfolgen. Mhm. Aber meine Frage ist eigentlich eine ganz andere. Und zwar, mich würde mal interessieren, ob jetzt eigentlich überhaupt der Versuch, das herunterzuladen, strafbar ist. Also man hört ja mal so diesen Spruch, ne? Der Versuch ist strafbar. Also die Frage.
Also du meinst jetzt, um das mal zusammenzufassen, wenn du also ein BitTorrent-Netzwerk hast, wo man also von verschiedenen Leuten immer so einzelne Schnipsel genau, bekommt, die dann zusammen, so, ob der einzelne Schnipsel schon ausreicht zu sagen, das ist offensichtlich rechtswidrig.
Ja. Also gerade bei Torrent ist es ja so, dass ich mir da in der Regel erstmal von so einer Webseite oder von einem Freund ein sogenanntes Torrent-File bekomme, was sozusagen wie so ein Index ist oder ein Hinweis irgendwo drauf hin. Und da ist es, glaube ich, ziemlich unstrittig, dass das Runterladen von diesem Torrent-File erstmal nichts Relevantes ist, weil das ist ja kein urheberrechtlich geschütztes Material.
Das ist ja nur ein Link, ja.
Das ist ein Link sozusagen. Und ob das Anbieten davon jetzt möglicherweise, also da muss man dann auch wieder deutlich trennen zwischen tatsächlich der, also der Strafbarkeit und der zivilrechtlichen Ansprüchen, Unterlassungsansprüchen. Da ist dann auch oftmals die sogenannte Gesamtschau interessant. Das heißt also, wenn jetzt ein Richter raufschaut, schaut, ist es jetzt zivilrechtlich, gibt es einen Unterlassungsanspruch, dann schaut er, wie sieht das Angebot aus? Also ist das jetzt sozusagen mal so eine einmalige Sache oder ist das jetzt da eine Webseite, die darauf ausgerichtet ist, Urheberrechtsverletzungen im großen Stil zu ermöglichen?
Aber um auf die Frage von Felix einzugehen, ist also der Schnipsel eines Torrent-Files, ist das schon ein Problem?
Ja,
nicht angehen, aber ja.
Also grundsätzlich ist es so, dass auch 10 Sekunden von einem Musikstück auch urheberrechtlich geschützt sind. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ein Musikstück erst dann urheberrechtlich geschützt ist, wenn es komplett auf meiner Festplatte ist, sondern auch wenn ich nur die ersten 10 Sekunden habe oder irgendwo in der Mitte 30 Sekunden mal habe einen Block, dann ist es natürlich auch urheberrechtlich geschütztes Material.
Damit wären wir bei deiner Frage, Felix.
Ja. Ich habe mir nicht erstmal überlegt, also ihr hattet ja, das war die Frage, weswegen ich eigentlich angerufen hatte, weil ich hatte bis jetzt immer nur gehört, dass also diese Anwalts, also dass diese Anwaltskanzleien dann, also die Abmahnkanzleien da irgendwie immer gucken, wer die Sachen anbietet und hatte bis jetzt noch nie davon gehört, dass also tatsächlich Leute verfolgt werden, die jetzt irgendwie downloaden. Also
das gut,
haben wir drüber geredet, genau. Ja. Und jetzt hatte ich mir überlegt, wie kann man das überhaupt technisch machen, dass man jetzt, weil das sind ja alles Peer-to-Peer-Netzwerke, ne? Wie kann man das jetzt rauskriegen, ob jetzt irgendjemand von irgendjemand anders was downloadet? Ne? Und das, da habe ich mich gefragt, wie das technisch gehen kann.
Also da gibt es einen juristischen Fachbegriff des Anscheinsbeweises dafür. Das heißt also, wenn der Richter hinreichend davon überzeugt ist, dass es so war, dann würde er das auch erstmal so hinnehmen. Das heißt also, wenn die glaubhaft machen, okay, wir haben jetzt hier die Tauschbörse und wir haben jetzt irgendwie, sag ich mal, 20%, also irgendwie 2 von 10 Blöcken oder sowas, haben wir jetzt von ihm runtergeladen und zum Schluss kam eben dieses Musikstück raus, dann können wir wohl davon ausgehen, dass der auch das Musikstück da so angeboten hat.
Ja. Ja, aber wie ist das, wenn ich es downloade? Wie kriegen die das raus? Wenn ich jetzt hier von meinem Rechner aus, jetzt von einem ganz anderen Rechner, von einem Freund, sage ich mal, da das Stück runterlade.
Also wenn du eine Tauschbörse oder ein System hast, was tatsächlich hundertprozentig nur downloadet, nicht uploadet, also auf keinen Fall irgendwelche Sachen für andere zur Verfügung stellt, dann wird es natürlich schwer, weil in dem Fall, wo sie das dann anbieten, also einmal angenommen, der Rechteinhaber würde das selbst anbieten, dann würde es ja auch zum Download freigeben quasi. Also dann würde er auch die Rechte verlieren oder verliert in der Praxis auch die Rechte. Nee,
das sind ja sogenannte Honeypots.
Das ist richtig, aber da gibt es ja die Geschichten mit der GVU, die möglicherweise auch selbst Server betrieben haben sollte. Und da gibt es zumindest unter Juristen verbreitet die Ansicht, dass in dem Moment, wo also dann der Rechteinhaber selbst an der Verbreitung, an der vermeintlich illegalen Verbreitung beteiligt ist, verliert er auch die Rechte.
Ja, aber ist er eigentlich auch, also wenn ich noch an früher denke, wie Emul da aussah, man lädt sich eine Datei runter und sieht dann, bei welchen Leuten man in der Warteschlange drin steht quasi. Und man befindet sich da eigentlich auch schon, um an diese Daten überhaupt erst ranzukommen, in solchen Prozess.
Das ist richtig, aber das ist tatsächlich die Frage, ist es dann schon so? Und
da können wir jetzt aber juristisch nicht
juristisch können wir dazu nichts sagen. Also es geht ja darum, den Richter zu überzeugen. Das kann jetzt sein, der Richter sagt, war halt der Versuch, aber der hat ja noch nichts auf der Festplatte gehabt. Machen wir jetzt nichts weiter. Ich kann sagen, ja klar, das ist ja eine Tauschbörse. Also das hängt auch mal vom Richter ab. Also das ist.
Also auch hier können wir sagen, es gibt keine allgemeingültige Formel dafür. Im Zweifelsfall, wenn du da Bauchschmerzen hast, Felix, unterhalte dich mit dem Rechtsanwalt deines Vertrauens.
Ja, wie hoch ist eigentlich der Streitwert bei so einer Sache mittlerweile, bei einem Song?
Das ist total unterschiedlich. Also wir haben da zum Beispiel das Landgericht Köln, die berechnen 10.000 Euro. Also wenn man sich halt so, wenn man 3 Alben irgendwie bereitstellt, dann hat man einen Streitwert von 500.000 Euro Schaden. Also natürlich
ganz kurz, der Streitwert ist sozusagen der strittige Wert, um den es geht. Und der ist deswegen sehr besonders interessant, weil sich die Vergütung des Rechtsanwalts oder der Abmahnkanzlei auch danach richtet.
Ja. So. Genau, aber also Landgericht Köln ist bisher Spitzenreiter in Deutschland. Da scheint die Richterin in so einem Gerichtsurteil aus dem letzten Jahr irgendwie sehr musikindustriefreundlich gewesen zu sein. Dann gibt es halt Hamburg. Die haben gleich einen Streitwertkatalog entwickelt. Da wird das alles gestaffelt, also 6.000 Euro für den ersten Song, 3.000 Euro für den zweiten bis fünften Song, so 1.500 Euro für den sechsten bis zehnten Song und ab dann wird es immer billiger. insgesamt dieser Streitwertkatalog folgt aus dem Wettbewerbsrecht.
Und insgesamt ist das aber sehr problematisch, weil mit so einem hohen Streitwert macht man halt, ja, kommt man auf generalpräventive Erwägungen durch die Gerichte. Und das ist ein großes Problem, so, weil so ein juristischer Streit zwischen juristischen Problemen darf ja nicht so die allgemeinen Probleme der Musikindustrie betreffen. Und das ist halt relativ unrealistisch dadurch.
Wir sind, glaube ich, auch jetzt was?
Ja, also irgendwie im Wettbewerbsrecht ist das eigentlich so, dass man das halt juristisch irgendwie trennen müsste.
Um da kurz mal einzugrenzen, weil ich glaube, das wird jetzt sehr nerdy, sehr technisch und sehr juristisch. Felix, ich danke dir erstmal für den Anruf.
Jo, bitte.
Und wir gehen mal nach Leipzig, da kommt nämlich Hans her, der hat angerufen und es geht jetzt, wir haben viel über Filesharing geredet, die ganzen Probleme. Hans sagt, Filesharing ist von vorgestern, es gibt Alternativen. Namens Hans.
Hallo.
Hallo.
Welche denn? Nun, das File-Sharing selber ist ja nur das Transportmedium. Das, denke ich, kann man einfach so weiter da beibehalten. Die Plattform, wo man sich die Musik runterholt, ist die interessante, die ich hier mal kurz vorstellen möchte. Ich weiß nicht, ob es schon gesagt wurde. Das Jamendo.com, das ist ein großes französisches Musikportal, die jetzt mittlerweile über 7900 Alben von Musikern anbieten, die per P2P runterzuladen sind. Alles mit Creative Commons Lizenz und ja, kostenfrei und sicher, dass man dort nicht verfolgt wird.
Ja, Jamendo.com, super Plattform, kann ich nur empfehlen.
Von übereifrigen Anwälten. Sehr amüsant finde ich übrigens auch die Diskussionskultur, wie sie jetzt so ein bisschen angelegt wird. Das erinnert mich ein bisschen an die 90er, wo Computerzeitschriften angeschrieben wurden, weil Benutzer ihr Coderad für ihr Monkey Island Spiel verloren haben. Ja. Es kam dann immer solche Ausflüchte, ja, ich habe das Spiel ja original gekauft, aber mein Code ist weg, ich kann es jetzt leider nicht mehr benutzen. Genauso wird hier argumentiert. Ich brauche jetzt das Lied und nur das eine Lied und ich weiß, dass ich jetzt hier irgendeinen Verstoß begehe, aber die Content-Mafia ist das so schlimm, die haben es nicht anders verdient. Ich finde, das ist ein bisschen bigott.
Ja.
An der Stelle. Interessant natürlich euer Einwurf, es handelt sich nur erstmal um ein Transportprotokoll, das P2P. Ja, aber wenn es dann eben, wie gesagt, missbraucht wird, um sich diesen geschützten Content runterzuziehen, dann wird das Ganze natürlich ad absurdum geführt. Und wenn sie jetzt mittlerweile schon über eine Stunde darum die Sendung dreht, wie man am besten argumentieren kann bei einem Anwalt oder vor dem Gericht, wie man irgendeinen Schaden abwenden kann, wenn es zu spät ist, dann ja, wird das Ganze wieder umgekehrt.
Weil urheberrechtlich geschützte Dateien bleiben urheberrechtlich geschützte Dateien.
So sieht das mal
egal
aus.
Wie man sie da rankommen will, ja.
So sieht das mal aus, ja.
Deswegen merken wir uns Jamendo.com.
Ja, ich verdiene daran nichts, aber ich kann es nur empfehlen. Ja.
Danke, Hans.
Gut, tschüss.
Wo wir noch so 10 Minuten haben, sollten wir auf jeden Fall noch auf eine Sache ganz dringend eingehen. Und zwar wird der Bundestag am 11. April die EU-Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentums beschließen. Die diskutieren sie seit ganzen 5 Jahren. Und dort ist unter anderem ein sehr strittiger Punkt das sogenannte Auskunftsrecht. Und zwar im Moment läuft das ja alles so mit dem File-Sharing. Also die Promedia GmbH oder andere, die sitzen da, kriegen eine IP-Nummer, stellen eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft und die, wenn sie jetzt nicht in Wuppertal oder Offenbach sitzen, kommen dem auch nach und liefern dann die Daten weiter, wenn die Strafanzeige irgendwie fallen gelassen wird, an den zivilrechtlichen Verfahren. Das sogenannte Auskunftsrecht, damit möchten die Rechteinhaber sofort das Recht haben, quasi beim Provider anzurufen und zu sagen, wir haben hier die IP-Nummer XYZ und geben Sie uns mal die Daten raus, ohne überhaupt den rechtsstaatlichen Umweg über die Staatsanwaltschaften zu machen. Mhm. Und wenn die Union sich letztendlich durchsetzt, und das sieht halt so aus, dass die SPD da mitgehen wird, dann werden wir demnächst halt so ein Auskunftsrecht haben, spätestens über den Bundesrat. Und hier habt ihr noch die Möglichkeit, eure Bundestagsabgeordneten zu kontaktieren. Ich glaube, FDP, SPD und CDU sind für so ein Auskunftsrecht. Bei FDP bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, weil da auch Datenschutzbelange dabei sind, aber die sind sehr urheberrecht verfolgungsfreundlich.
Kann man da vielleicht mal ein konkreteres Beispiel für dieses Auskunftsrecht konstruieren? Naja, also was würde im Detail passieren?
Also die Promedia GmbH sitzt dann da und hat eine IP-Nummer und sieht halt, naja, du bist halt auf der anderen Seite mit Scooter Filesharen. Und dann rufen sie sofort den Provider an, weil können sie erkennen, IP-Nummer gehört halt Telekom, hallo, hier tauscht jemand einen Scooter, geben sie uns mal sofort die IP-Nummer. Und dann also schicken
die
sofort
die Kundendaten.
Ja, die Kundendaten, dann schicken sie dem Kunden sofort eine Abmahnung. Und quasi die Provider werden zu Hilfs-Sheriffs gemacht und ja, der ganze rechtsstaatliche Vorgang, dass halt noch eine Staatsanwaltschaft sagen könnte, nee, das akzeptieren wir jetzt nicht, das ist ein Bagatellfall oder sonst irgendwie, wird halt umgangen.
Genau. Vielleicht kleines Detail dazu, also auch die Musikindustrie hat sich schon überlegt, wie man diese ganzen Abmahngeschichten und Benachrichtigungen von Internetprovidern und sowas auch effizienter gestalten kann, automatisieren. Das heißt also, sie haben mittlerweile auch ein eigenes Dateiformat entwickelt, ein eigenes Kommunikationssystem, wie sie also sich die Industrie, die Provider sich über so Rechtsverletzungen der Kunden informieren können und auch Auskunft abfragen können und sowas. Da haben die sich also schon Gedanken gemacht, wie man das technisch alles sehr automatisch machen kann. Und ja, wird sich dann zeigen, ob das Ganze dann auch vom Bundesverfassungsgericht Bestand hat. Ich persönlich habe da so ein bisschen meine Zweifel, wenn jetzt sogar schon die Vorratsdatenspeicherung die Auskunftsrechte da beschränkt haben, weil das ist ja nochmal eine ganz, ganz gröbere Form. Also das ist eigentlich so, das ist so völlig absurd, sowas zu fordern und diesen rechtsstaatlichen Weg zu umgehen, dass ich da meine Bedenken habe, dass das auch wirklich Bestand hat. Aber es wird natürlich jetzt erstmal verabschiedet werden und dann muss erstmal wieder jemand klagen und das ist ganz schön, eine ziemlich lästige Sache
eigentlich. Und man muss halt noch zwei Sachen mehr beachten. Einerseits auf EU-Ebene ist schon der zweite Teil dieser Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentums beschlossen worden. Da geht es nicht um zivilrechtliche Maßnahmen, wie halt so ein Auskunftsrecht. Da haben sie sofort irgendwie Kriminalisierung von Tauschbörsennutzern beschlossen. Das wird auch irgendwann auf Bundesebene kommen und irgendwann, wenn wir da eine große Koalition haben, sieht es dann auch ganz schlecht damit aus. Das ist die eine Sache. Und was du meintest, diese automatisierten Verfahren in Frankreich und haben wir schon gesetzt, in England auch, glaube ich, jetzt. Und in Deutschland hat die Musikindustrie die Diskussion auch schon gestartet, dass man halt für Tauschbörsennutzung oder für illegales File-Sharing erstmal eine Abmahnung bekommt und dann nach der zweiten oder dritten Abmahnung das Internet gekappt bekommt. Und das finde ich eigentlich eine unverschämte Forderung, dass man halt junge Menschen quasi von der Kommunikation ausschließt, weil sie Kultur getauscht haben.
Deswegen würde ich jetzt das letzte Wort nochmal in die große weite Welt geben und zwar zu Christian aus Potsdam. Wir haben jetzt 2 Stunden lang über Pro und Contra File-Sharing gesprochen, viele technische und juristische Details angemerkt. Hans aus Leipzig hat eben gerade sehr schön gesagt, File-Sharing, ja, alles ganz gut und schön. Es gibt andere Alternativen, die viel besser sind, wie zum Beispiel Jamendo.com. Auch Christian möchte eine Alternative anbringen. Hallo Christian.
Hi. Ich habe vor einigen Jahren das auch mal ausprobiert und also einige Dateien runtergezogen und im Endeffekt führt das dann dahin, dass ich mir einfach die CDs gekauft habe, weil das bringst du nicht und in der letzten Zeit war halt das Problem, dass man dann halt irgendwas sucht, was halt jeder hat, wartet 2 Wochen und hat dann keine Lust mehr. Nun hat mir auch geklärt, dass man dann auch schon bei halben MP3s quasi schon was auf den Deckel kriegen kann. Ich habe es dann einfach sein gelassen. Aber halt mit der heftigeren Nutzung von Linux, was ich ja so nebenbei noch in der Uni noch mitbenutze, braucht man die ja eigentlich wieder. Und da ist es ganz sinnvoll, dass man die Peer-to-Peer-Netzwerke hat, weil man da richtig tolle Sachen so fürs Programm runterladen kann. Dann haben wir auch angefangen, uns mal mit Open Source zu beschäftigen und ein paar Spiele zu suchen. Und die kann man ja alle darüber downloaden, ohne sich irgendwie vor irgendwem fürchten zu müssen. Und ja, dafür kann man das eigentlich ganz gut benutzen. Und da gibt es auch ganz nette Spielchen, man muss nur ein bisschen suchen. Und da macht sich auch der Torrent ganz gut. Und ich nehme meistens den Mühtorrent, weil der ist nicht so groß, hat glaube ich nur 2 Megabyte, passt auf jeden USB-Stick und kann man mitnehmen und läuft ganz gut. Und man muss sich da vor allem keine Sorgen machen, dass man das von den Firmen erwischt wird und
genau, also Tauschbörsen generell nicht nur für illegales File-Sharing, sondern ja, auch vorwiegend eigentlich, genau. Vor allem BitTorrent, war wirklich ursprünglich auch gedacht dafür. So behaupte ich einfach mal so. Stelle ich mal in den Raum und sage, BitTorrent ist eigentlich genau ein tolles Medium, tolles System, um wirklich große Mengen an Daten, wie zum Beispiel irgendwelche CD-Images, also komplette CDs oder DVDs mit Installationen, mit Software, vor allem mit freier Software natürlich und freier Musik und freien Filmen im Netz zu verbreiten. Tauschbörsen sind gut.
Und damit nehme ich jetzt, das war ein wunderbares Schlusswort, und damit nehme ich jetzt den Faden in die Hand und sage nochmal zu Christian, danke für den Anruf und deinen Hinweis zum Schluss, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sich mit Open Source und Linux beschäftigt, findet man neue Möglichkeiten, wie man BitTorrent nutzen kann und der Rest der Welt, der sagt, ich nehme einfach jetzt meinen Rechner, werfe den an, weil ich zu faul bin, meine MP3s zu beschriften. Freunde, da braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr früher oder später irgendwann mal Post von einem Anwalt bekommt. Was dann passiert, darüber könnt ihr euch mit dem Anwalt eures Vertrauens unterhalten. Das auf jeden Fall war Chaos Radio 133 mit Markus Beckedahl. Vielen Dank, dass du da warst. Podcast mit Frank Rosengart. Herzlichen Dank.
Genau, und wenn ihr Fragen habt, schickt eine Mail an chaosradio@ccc.de.
Und wenn ihr noch mehr Technik und Nerdkram machen wollt, Chaos Radio Express.
Genau,
alles unter chaosradio.ccc.de. Genau, jetzt geht's weiter mit dem Nightflight und André Langenfeld. Wir machen Tschüss für heute und sagen bis morgen oder so. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
Me by.